Hallo Welt, das Thema der Woche, Playlink. Zunehmend konvergiert das Mobile Gaming mit Konsolenspielen. Die jüngste Innovation in diesem Bereich ist das sogenannte Playlink-Feature von Sony. Sowohl Partyspiele als auch sogenannte interaktive Filme lassen sich mit mehreren Leuten über ein Smartphone auf der PS4 spielen. Wir geben einen Überblick über das Phänomen und die einschlägigen Titel. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 78 mit
Sophie Böhmer,
Nils Bernd Michael Weber
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Mal wieder Sonntag und Zeit für ein Frühstück mit dem Pixeldiskurs-Podcast. Sophie Böhmer.
Mhm. Lass mich nebenbei mein Brötchen essen.
Mm. Njam, 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 njam. Schmeckt's?
Total.
Und mit Nils Bernd Michael Weber.
Hallo.
Geht's dir gut, Nils?
Ja, ich bin aber nicht so der Frühstücker, also ich habe hier kein Brötchen am Start oder so.
Ich frühstücke eigentlich auch nie.
Ich habe mir jetzt überlegt, ich frühstücke nie wieder, weil ich erfahren habe, dass das Leroy Jenkins-Meme gefaked war.
Was hat das denn mit Frühstück zu tun?
Das hat mich so erschüttert in den Grundfesten meines Seins. Habt ihr das mitbekommen?
Ich habe es nur gesehen, aber ich verbinde nichts mit diesem Meme. Von daher hat es mich da nicht so sehr interessiert.
Und ich habe es auch gar nicht mitbekommen.
Oh, okay. Also, aber so verschiedene Abstufungen.
Das Leroy Jenkins-Meme, das war, ich meine, 2005. Eines der ersten Memes überhaupt dieser Art. In World of Warcraft, das ist ein kurzes Video, also vielleicht 30 Sekunden langes Video, vielleicht eine Minute. In World of Warcraft sieht man da so eine Gilde, eine Gruppe von Spielerinnen und Spielern, die vor dem Eingang eines Dungeons stehen, einer Instanz, und sich dann da genau absprechen, sich organisieren. Und da ist dann so ein Zwerg namens Leroy Jenkins, der die ganze Zeit schon so ein bisschen ungeduldig ist. Und während die alle genau ihre Strategie absprechen, wie sie dann ihre Buffs und ihre Zauber, hat jemand noch dieses und jenes, hat man so im Hintergrund, ah, screw it, I'm going in, Leroy Jenkins. Und dann rennt er so einfach in diesen Dungeon. Und dann fällt alles in sich zusammen und die ganze Gruppe dann hinterher. Und dann bricht alles in Chaos zusammen. Und tatsächlich ist es so, also das ist tatsächlich, würde ich mit, sagen es mit Fug und Recht, eines der lustigsten Videos, die es im Internet gibt.
Und natürlich, nach wie vor, obwohl es von 2005
nach ist. Wie vor, ja. Krass. Und tatsächlich auch ein ganz etabliertes, verbreitetes Meme, was kulturell immer wieder aufgegriffen wurde. Ja, dieses, also Leroy Jenkins steht einfach für sich, dieser Name. Und hat sich allerdings herausgestellt, und das haben die Leute, die das gemacht haben, ich habe den Namen vergessen, die dieses Video gemacht haben, haben dann gesagt, dass sie überrascht davon waren, dass die Leute überhaupt geglaubt haben, dass es echt wäre. Weil die haben das halt aus purem Spaß gemacht, um sozusagen so ein bisschen diese strikte Organisation der Gilden, soweit ich weiß, zu persiflieren. Und jetzt haben sie, ich glaube, erst vor 2 Tagen sind sie damit an die Öffentlichkeit gegangen, um dieses Meme quasi platzen zu lassen, und gleichzeitig haben sie diese Aufmerksamkeit genutzt, um zum Widerstand oder um für die Netzneutralität sich auszusprechen, und wollten das quasi für diesen Zweck dann nutzen.
Als hätten sie es gewusst.
Als hätten sie es gewusst, ja.
Die wussten schon damals, 2005, dass die Netzneutralität irgendwann auf der Kippe stehen wird.
Ja. Das hat mich völlig fertig gemacht. Dass so, also klar, viele Memes sind fake, ja. Aber bei Leroy Jenkins hatte ich immer so für selbstverständlich einfach das auch angenommen, dass das einfach mitgefilmt war aus irgendeinem, weiß ich nicht, Stream. Aber
nimmt das denn den Witz daran raus? Doch eigentlich nicht, oder?
Nee, es ist trotzdem lustig. Ich find's trotzdem gut.
Ja, eben, deswegen, also warum zerstört dich das dann so?
Weil es sozusagen diese genuine Tollpatschigkeit und diesen Wahnsinn ersetzt durch eine orchestrierte Form.
Ach so, okay.
Des Chaoses und des Wahnsinns.
Tja, das waren damals schon die ersten YouTuber, würde ich mal sagen. Was ist denn heutzutage noch?
Wann kam denn YouTube eigentlich auf?
2006? Nee, Quatsch. Wo hast du es denn geguckt, das Video? Das, oder das
Das wird ja wahrscheinlich YouTube oder irgendwas in der Richtung gewesen sein. MyVideo.
War das? Ich weiß gar nicht, wann kam YouTube denn? Jetzt muss ich das muss
ich
jetzt mal
nachschauen. Ich glaube so 2005, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
YouTube. Also um den Dreh. Mitte der Nuller, würde ich sagen.
YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal. Seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google. Das war jetzt gerade abgelesen von Wikipedia. Aber gut, kommen wir doch zum Tagesgeschehen beziehungsweise zum Geschehen der Woche. Denn wir sprechen ja immer über unsere Spielerfahrungen, die wir in der jeweiligen Woche gemacht haben. Und Sophie und ich, wir haben zwei VR-Experiences mitgebracht. Mhm. Etwas verspätet, glaube ich. Die sind schon eine Weile raus. Ja. Seit Herbst letzten Jahres, glaube ich. Ne?
Nee, ich glaube nicht mal. Also ich glaube, also bei dir ist es ja jetzt, ich verrate es mal, Last Guardian. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange.
Das war auf der PlayStation Experience.
Echt?
Das war dann Winter.
Ja,
es war November oder Dezember, ja. PlayStation Experience.
Ja, und ich habe die Danganronpa VR-Demo gespielt. Da weiß ich gar nicht, wann die rausgekommen ist. Also.
Setze uns doch etwas ins Bilde, Sophie, von deinen Eindrücken zur Danganronpa VR-Experience.
Ja, also ich habe ja letzte Woche schon über Danganronpa geredet, deswegen lasse ich das jetzt gerade mal so ein bisschen außen vor. Ich fand's toll. Ich fand's wirklich sehr toll. Es hat sehr gut funktioniert, denn eigentlich ist es ja eine Visual Novel. Man spielt sowieso also immer aus der Perspektive des Protagonisten, den man spielt. Insofern funktioniert das ziemlich gut als VR-Erfahrung. Und man hat halt dann eben in so einem Class-Trial gestanden und so das so ein bisschen durchgespielt, wie das so funktionieren kann, wenn man dann so mitten im Geschehen ist und nicht so gesehen auf sein Display schaut. Und ich fand das ziemlich großartig. Es hat gut funktioniert. Dadurch, dass man dann auch einen Controller in der Hand hat, der auch vibrieren kann, bekommt man halt auch so ein schönes direktes Feedback und so eine schöne Selbstwirksamkeitserfahrung. Dadurch, also man, das habe ich ja auch letzte Woche erzählt, man muss Aussagen zerschießen, die irgendwie widersprüchlich sind mit Beweisen, die man hat, mit wortwörtlichen Kugeln, so gesehen. Also
Truth Bullets.
Genau. Ne? Und es war toll. Also man hat dann so ein Fadenkreuz, das man mit dem Controller direkt steuern kann und dann auf die Aussagen zielt und dann halt abfeuert. Und ja, das ist eine tolle Erfahrung, weil das sehr viel mehr Impact hat, als wenn man das auf der Vita spielt.
Jetzt haben wir in der VR-Experience von Danganronpa ein Class-Trial gesehen oder einen Ausschnitt eines Class-Trials.
Eine sehr verkürzte Version.
Exakt, also dass man im Grunde sich vorstellen kann, wie die Mechanik funktioniert, indem dann die Aussagen in sozusagen tatsächlich Schriftform in der Mitte erscheinen, genau. Und die Figuren springen rein und sind irgendwie auch nett animiert und
springen
zerschmettern
auf den
diese Aussagen.
Genau, ja.
Aber meine Frage daran ist, dabei ist, ich habe mich jetzt damit nicht weiter befasst, ist es angedacht, beziehungsweise würdest du es für sinnvoll erachten, ein Danganronpa-Titel komplett in VR zu machen?
Ich würde da differenzieren. Der erste würde super gut funktionieren, weil es da eigentlich immer aus der Perspektive des Protagonisten stattfindet. Also alles, also auch die Bewegung durch die Schule, in der das spielt, ist immer in First Person so gesehen. Da funktioniert das auf jeden Fall. Beim zweiten Teil, da gibt es auch Passagen, wo man seine Spielfigur sieht. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren könnte. Man könnte es natürlich einfach so da rein übertragen, dass es dann halt dann einfach nicht mehr diese Ansicht hat, sondern dass man trotzdem immer noch in First Person dann ist in der VR-Version. Und ansonsten kann ich es mir super gut vorstellen. Ich hatte da richtig viel Spaß dran. Man hat so eine, also man baut ja in diesem Spiel auch eine Nähe zu den Figuren auf. Und dadurch, dass man durch VR ja auch da im Spiel selber verortet wird, hat man auch so eine fast körperliche Nähe zu denen. Und das fand ich eine tolle Erfahrung. Auch Monokuma, dieser Bär, dieser Antagonist des Spiels eigentlich, kommt einem auch sehr viel näher. Also, und das, wenn man das auf der Vita spielt, ist es halt eher so, ja, okay, es ist halt irgendwie so ein verrückter Bär und der ist ja auch ist weit weg. Aber wenn er dann so nah an einen rankommt, dann denkt man sich schon so, nee, geh mal, halt mal Abstand. So. Und das ist, also es ist eine ganz andere Erfahrung. Man hat, weil es halt auch viel um Mord und so geht, hat man natürlich auch einfach so ein bisschen Angst, einfach entwickelt schon so eine Angst vor den Figuren. So. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also bei dem Aspekt, den du ansprachst aus dem zweiten Teil von Danganronpa, da geht es ja hauptsächlich um die Navigation der Oberwelt sozusagen. Genau. Mhm. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das könnte man im Zweifelsfall auch einfach so lassen und dann hat man halt den Sprung einmal.
Ja.
Was ich mich aber frage, ist so ein bisschen in dieser Sequenz des Class Trials,
ja,
und das kann ja jede Person, die eine PlayStation VR zu Hause hat, nachvollziehen, weil es ja eine kostenlose Demo ist, die man runterladen kann. Da sind die Figuren natürlich alle in 3D animiert, was jetzt erfahrungsgemäß nicht die allergrößte Stärke dieser Visual Novels ist. Und ich frage mich dabei, mal angenommen, ich würde so eine Visual Novel in VR haben, ob das tatsächlich über weite Strecken eher dem zuträglich oder eher sogar abträglich wäre, weil du ja hauptsächlich dann Textboxen hast und gezeichnete Figuren. Du müsstest sozusagen die ganze Spielstruktur ja umgestalten, sodass du dann reale dreidimensional animierte Figuren hast, die tatsächlich auch sich bewegen und so und nicht solche Sprünge einfach nur von Bildern haben. Da ich mir ansonsten vorstellen könnte, dass der Mehrwert, den man durch diese Virtual Reality Perspektive hat, schnell verloren geht und es eher mühselig wird, einfach mal 20, 30, 40 Stunden mit einem VR-Headset auf dem Kopf zu lesen.
Ja, nee, das ist tatsächlich ein fairer Punkt, über den ich jetzt gar nicht so direkt nachgedacht hatte. Also das stimmt schon. Ich glaube auch, dass also das ist ja genau, man spricht halt dann einfach eigentlich immer nur mit den Personen so, mit den Figuren. Und ja. Ja, also müsste man sehen. Also so das Class Drive funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut als VR-Erfahrung, was den Rest des Spiels anbelangt. Ja, das könnte schon schwieriger werden.
Vielleicht wäre das eher ein Kandidat für so einen, vielleicht ein Spin-off, in dem der Fokus eben stärker auf solchen Aspekten liegt, wie dem Class Trial oder den Ermittlungen, die ja auch gut funktionieren würden, wenn man sich in einer dreidimensionalen Umgebung bewegt. Ähnlich wie es ja L.A. Noire jetzt erst kürzlich unter Beweis gestellt hat, dass es sehr gut funktioniert. Das gibt es ja als VR-Fassung. Am Tatort herumzulaufen ohne großartigen Zeitdruck und sich irgendwie Beweise anzugucken, sie in die Hand zu nehmen und umzudrehen und dann irgendwelche Clues freizuschalten, auch andere Figuren zu befragen, funktioniert eben sehr gut in VR, wohingegen dann irgendwie rumfahren in der offenen Welt und schießen und sowas wieder etwas problematischer ist oder schnell an Reiz verliert. Die zweite VR-Erfahrung war The Last Guardian von Team Ico. Wie gesagt, am Ende des letzten Jahres irgendwann erschien auch kostenlos auf der PlayStation 4 verfügbar, mit PlayStation VR natürlich nur. Und es handelt sich dabei einfach nur um einen ganz kurzen Ausschnitt aus The Last Guardian, der auch in dem ersten Gameplay-Trailer damals zu sehen war, wo also Trico auf dieser instabilen Brücke zwischen den Gebäuden sich bewegt und die Brücke kracht dann so ein bisschen ein. Ja. Es ist alles ein bisschen simplifiziert und runtergekocht. Die Perspektive fand ich ausgesprochen interessant. Mir ging es da sehr ähnlich wie dir, Sophie, bei Danganronpa. Die Perspektive ändert einiges, vor allem in Bezug auf Trico. Denn während ich Trico auch in der Nicht-VR-Version des Spieles sehr eindrucksvoll fand, werden hier die Größenverhältnisse nochmal richtig klar. Weil du hast halt wirklich ein riesiges Wesen vor dir stehen, mit seinen großen Augen, die wahlweise süß bis hin zu bedrohlich, beängstigend wirken. Und die Art und Weise, wie Trico sich bewegt, wie es auch ganz am Anfang dieser Demo ist, eine kurze Stelle, wo Trico dann so seinen Kopf zu dir runterbeugt und dich so kuschelt. Und das ist, für mich war das erstmal super unangenehm, diesen riesigen Kopf, der irgendwie dreimal so groß ist wie ich, so ganz nah an mir zu haben. Da hatte ich so ein bisschen diese Sensation, die man vielleicht oft beschrieben findet bei VR-Pornografie. Wo Leute dann sagen, das ist ihnen auf einmal so ein bisschen zu nah und ein bisschen zu, ne? Zu komisch. So ähnlich war das auch, obwohl Trico, ich wusste ja natürlich, Trico wird mir jetzt nichts tun. Ja. Also das macht er auch im Spiel The Last Guardian nur sehr selten. Aber es war seltsam. Die Bewegung funktioniert über dieses Beamen-Prinzip. Ich schaue an einen gewissen vormarkierten Punkt, beame mich dann automatisch dorthin, keine freie Bewegungsmöglichkeiten und nur ganz geringe Optionen mit der Umwelt zu interagieren, indem man ein Fass aufnimmt und dann in irgendeine Richtung wirft, beispielsweise, oder mal einen Hebel zieht. Und es gibt noch die Möglichkeit, auf Treecko zu reiten, was ich auch sehr eindrucksvoll fand. Es ist nichts für Menschen, die unter großer Höhenangst leiden. Meine Hände waren durchaus schwitzig, als ich über diese Brücke dann gegangen bin. Man läuft ja nicht wirklich, sondern man steht ja nur da. Aber dann runter zu gucken, ist mir doch etwas schwer gefallen. Hat aber Spaß gemacht.
Und du hast das ja auch die ganze Zeit eigentlich
gemacht. Ich habe es die ganze Zeit gemacht. Hat mir einen Kick gegeben, kann man schon sagen. Ja, kann man so sagen, wie eine Achterbahnfahrt. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht mehr so wirklich zu sagen. Es ist eine nette Erfahrung. Das ganze Spiel würde in dieser Form nicht funktionieren. Würde relativ schnell an Reiz verlieren, weil da bräuchte es viel, müsste viel mehr noch da sein, da müsste auch eine freie Bewegungsmöglichkeit da sein.
Ich glaube, eine Sache, die du ja auch ein bisschen kritisiert hattest, war die Tatsache, dass die Oberflächen einfach nicht so schön aussehen. Ne? Also, dass die Auflösung nicht so gut ist, dass die Kanten alle flimmern und so.
Das ist ja ein großes Problem, was man bei vielen PlayStation VR-Titeln hat, auf der Standard-PS4. Dass das Kantenflimmern und also die Auflösung teilweise wirklich in den Bereich des Unerträglichen wechseln. In der The Last Guardian VR Experience war es jetzt insbesondere bei etwas weiter entfernten Dingen wirklich drastisch, ja. Also sehr drastisch. Treecko selbst sah überraschend gut aus. Auch alles, was relativ nah an mir war, sah okay aus. Aber wenn man dann so ein bisschen in die Ferne schaut, kann man sehen, irgendwie alles, was irgendwie 10 Meter entfernt ist, kann man kaum noch erkennen, weil es so stark flimmert. Und ich glaube, das ist einfach was, wo man idealerweise auf eine PS4 Pro natürlich setzen sollte, um das ein bisschen zu reduzieren. Und ansonsten ist es aber auch einer der Gründe, weshalb ich, also weil ich das in unterschiedlichen Titeln schon ähnliche Erfahrungen gemacht habe, weshalb ich nicht mal mit dem Gedanken spiele, mir jetzt eine PS VR zuzulegen. Sondern da warte ich dann lieber noch, bis es weitere Iterationen gibt, die da mehr tun können. Was hast du denn mitgebracht, Nils?
Also bevor ich einsteige, würde ich auch noch mal gerne sagen, dass ich gerne mal mit Treecko kuscheln würde. Ich weiß jetzt nicht, wann sich noch mal die Möglichkeit für mich ergeben wird, aber es scheint ja irgendwie zugänglich zu sein bei uns.
Ja, im Game Lab, ja. Das können wir machen.
Ja, das fände ich sehr schön.
Hat es was Therapeutisches, was man auch in so einem Katzencafé oder sowas hätte?
Ja.
Also wo dann im Café sitzen, die Katzen laufen so ein bisschen auf die rum, so ähnlich ist es auch.
Ja, aber die kann man ja wenigstens wirklich anfassen.
Das stimmt, aber Treecko ist dafür ein fantastisches Wesen.
Ja,
keine Katze. Es ist ja ein Bird Dog.
Ich hätte jetzt ein tatsächlich Borg. Eher eine Katze näher dran gebracht als ein Hund.
Ja?
Bei Treecko, ja.
Also ich habe immer Bird Dog so als Beschreibung.
Den Ohren und so.
Es kombiniert, Eigenschaften zahlreicher, unterschiedlicher, aber gleichermaßen kuscheliger Lebewesen.
Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, falls es nochmal die Möglichkeit gibt. Ich habe sowieso sehr wenig VR insgesamt gespielt. Ich glaube, Eagle Flight heißt es, von Ubisoft, das habe ich gespielt. Das war auch eindrucksvoll, so von dem Höhenmoment und so, das alles mal mitzuerleben. Das war schön auf jeden Fall. Gut, was spiele ich? Ich spiele momentan wieder ein, zumindest in den MOBA-Gefilden, sehr interessantes MOBA namens Vainglory.
Vainglory.
Mhm.
Ich spreche das nochmal so deutlich aus, weil wir hatten vor ein paar Wochen mal das Feedback bekommen, dass man manche Spiele, die wir dann nennen, dass wir so flott nennen und dass man die kaum findet danach.
Ja, es ist Vainglory.
Vainglory.
Von Super Evil Megacorp.
Geiler Name.
Ja, es ist Super Evil Megacorp. Genau, das sind die Verbrecher, die dahinter stehen. Nein, Quatsch, Verbrecher. Obwohl, das Thema, was ich da noch ansprechen möchte. Auf jeden Fall, das spiele ich seit 2014 immer mal wieder auf dem iPad. Es gibt es aber auch für Android. Crossplay ist, glaube ich, nicht möglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das spiele ich seit Ende 2014. Ich habe jetzt mal wieder mit angefangen, weil ich irgendwo mein iPad mal wieder gefunden habe. Luxusprobleme. Und
verstaubt unterm genau. Bett.
Als Schneidebrett für Gemüse genutzt. Und ach, da ist eine Schublade.
Ja, es ist nur ein iPad Mini 2. Deshalb, das ist jetzt auch so, dass ich glaube, so das unterste der Fahnenstange, was man noch so erreichen kann, dass es läuft. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das spiele ich sehr. Vor allem den jetzt so MOBA, gar kein Begriff. Das heißt Multiplayer Online Battle Arena. Also alle, die LOL League of Legends oder HOTS, Heroes of the Storm oder auch Dota kennen, werden wissen, was es ist. Es ist nur abgespeckter, man hat halt nur drei Helden, also jeweils drei Helden, die in zwei Teams kämpfen. Es gibt nur eine Hauptlane und einen Jungle, nicht jetzt so wie drei Hauptlanes und etc., wie das bei anderen MOBAs der Fall ist. Und ja, ich habe das mal wieder angefangen, weil ich irgendwie doch immer gerne was auch mal unterwegs spiele. Und das bietet sich da halt sehr gut an, also es läuft relativ gut. Was jetzt mich nur ein bisschen wieder auch verblüfft hat und was auch immer das leidliche Thema der letzten paar Wochen schon im Podcast war, ist halt, dass es auch mittlerweile vor Lootboxen strotzt und es wird auch jedes Mal neue Mechanismen eingeführt, die irgendwie verschleiernd wirken, auf mich zumindest, um den Leuten sehr praktikabel und easy das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also es gibt dann noch so verschiedene Skins, die man kaufen kann, die sind aber auch in Truhen, die kann man aber auch mit Karten herstellen, die Karten kann man mit Essenzen herstellen, wenn man andere Karten kaputt macht. Karten kann man auch am Ende des Spiels, also wenn eine Runde abgelaufen ist, erwirtschaften, aber man kann sie auch in anderen Truhen, die regelmäßig ausgeschüttet werden, erhalten und es gibt noch Quests und also es ist super durcheinander, also es ist ein riesen Durcheinander von verschiedenen Währungen und Möglichkeiten, diese Skins zu erhalten.
Und Geld auszugeben vor allem.
Und Geld auszugeben, weil es ist tatsächlich sehr lustig, es gibt dann verschiedene Stufen von Skins, die von selten bis legendär und episch gehen. Und so ein episches Skin, wenn man das kaufen möchte, kostet das Ingame 3599 Eis, nennen die das. Das ist sowas wie Gold. Und das sind umgerechnet ungefähr 50 Euro.
Wow.
Und es tut nichts an dem, also es tut nichts an deinem Avatar und deinem Helden. Gar nichts. Es sieht nur anders aus. Und manchmal.
Ist doch eigentlich gut, dass es eben nichts am Avatar tut, oder? Weil sonst könnte man sich ja seine Erfolge einfach kaufen.
Ja, es wäre aber wenigstens schön, wenn ich so eine tolle, flotte Animation oder irgendwie oder neuen. Also es gibt welche, die haben tatsächlich neue Animationen oder so neue Effekte oder sowas, was immer was tut. Aber an sich ist das einfach nur für mich so ein, ich sage es einfach mal, virtueller Skin-Penis-Vergleich, der da irgendwie stattfindet, weil im Endeffekt, wie gesagt, es tut ja nichts, was, wie du gesagt hast, auch aus diesem Pay-to-Win-Mechanismus gut ist. Andererseits denke ich mir dann auch so, ja, es ist halt nur eine super Sache, um Geld halt den Leuten aus der Tasche zu ziehen, weil was bringt es mir? Und das ist halt diese Krux dabei. Also ich ignoriere die Skins weitestgehend, wenn sich die Möglichkeit ergibt und ich kann Karten zerlegen, die dann in Essenzen auflösen und dann mir Karten kaufen, die wiederum das Skin aufwerten, ja, dann mache ich das. Aber ansonsten...
Ist es denn ansonsten Free-to-Play? Also kann man sich das einfach so
runterladen? Ja, tatsächlich ist es Free-to-Play komplett.
Also da mache ich dann immer so ein bisschen Abstufen, weil ich so denke, die müssen halt irgendwie ihre Produktionskosten wieder reinkriegen.
Richtig, die sind jetzt aber auch sehr stark gerade im E-Sports-Bereich unterwegs. Also da werden Preisgelder von bis zu 100.000 und mehr ausgeschüttet. Es gibt eine komplette, wie gesagt, E-Sports-Liga da mittlerweile, die auch sehr stark strukturiert ist, wie man das aus der ESL, falls man sie kennt und sowas, aufgebaut ist. Also es ist super kommerzialisiert. Also es macht auch Spaß, wie gesagt, wenn man ein paar gute Freunde hat, mit denen man das spielen kann. Sie arbeiten auch regelmäßig dran, aber es ist halt Game as a Service, also von vorne bis hinten.
Wenn ich jetzt als Mensch, der nur sehr geringfügig, oder nehmen wir mal eine Person an, die gar keine MOBA-Erfahrungen hat.
So wie ich zum Beispiel.
Sagen wir, Sophie möchte jetzt gerne mal sich mit einem MOBA anschauen. Würdest du ihr dieses, wie heißt es nochmal?
Vainglory.
Vainglory.
Von Supreme Megacorp.
Vainglory.
Würdest du es empfehlen?
Ich würde es, also Sophie, ich würde es dir empfehlen.
Okay.
Aber wie gesagt, man sollte, es gibt, wenn man es vergleicht mit anderen MOBAs, es gibt noch nicht so viele Helden, was das total unübersichtlich macht. Bei Dota gibt es, glaube ich, über 200, die sich gegenseitig auskontern oder verbessern oder verstärken. Das ist noch nicht der Fall, weil es erst seit 2014 halt auf dem Markt ist. Es ist übersichtlich von den Items her und sowas. Also man kann relativ schnell einsteigen. Es ist noch nicht so kompliziert wie andere. Und wenn du das halt mit diesen Lootboxen außer Acht lässt, macht es auch tatsächlich Spaß, auch wenn man könnte jetzt über die Matchmaking-Mechanismen noch, die Spieler an sich miteinander zusammenbringen, diskutieren, ob die immer so toll sind. Weil mittlerweile gibt es auch so tolle Apps, die genau zeigen, wer mit wem warum gelinkt wurde und was für ein oder gematcht wurde und was die für Level hatten unterschiedlich, wo man dann auch so denkt, warum werde ich mit jemandem gematcht, der drei Stufen unter mir ist? Will das Spiel mich gerade irgendwie ein bisschen degradieren, indem ich dann verliere? Also, weil ich meine, wenn du mit Leuten spielst, wo du halt weißt, die sind drei Stufen unter mir, es ist fast, die Niederlage ist fast vorprogrammiert.
Aber wenn sie unter dir, ach so, Jetzt bin ich verwirrt. Also
drei Stufen. Es gibt verschiedene Level dann noch, die du erreichen kannst in so einem Ranking-System von 1 bis 10. Und eigentlich kann ich jetzt, wenn ich mit dir spielen wollen würde, könnten wir nicht spielen, wenn wir mehr als einem Level auseinander sind.
Okay.
Aber das Lustige ist dann, dass wenn du spielst und du siehst dann, wer mit dir gematcht worden ist in einem Team, also wir beide würden zusammenspielen und keine Ahnung, zufällig wird uns Stefan zugematcht, der aber nur Level 3 ist, dann würde uns das stark wundern, wenn wir Level 6 sind. Weil, okay, was soll das? Dann sind wir nicht auf einer Ebene und dann wird das ja kein ausgeglichenes Spiel mehr in dem Sinne.
Ja, das stimmt.
Und das ist so, ich glaube aber, dass bei allen Spielen, die einen Matchmaking-Mechanismus haben.
Außer bei Hearthstone, da funktioniert es tatsächlich ganz gut. abgesehen von den Zeiten, nachdem es zurückgesetzt wird und dann erstmal alle wieder auf das gleiche Level gesetzt werden, auf die gleichen Rankings gesetzt werden. Und dann, also es ist ja bei Hearthstone so, dass du immer quasi sozusagen aufsteigst, beziehungsweise das Level wird niedriger, glaube ich, dadurch, ne? Und wenn du dann, da wird immer am Anfang des Monats oder so, im gewissen Turnus wird es zurückgesetzt, sodass alle wieder auf den gleichen Ranking-Level kommen. Und dann kommen halt natürlich die Spieler, die gute Decks haben, kommen schnell wieder hoch. Und wenn man natürlich solchen Leuten begegnet, macht es natürlich keinen Sinn. Also da
wird man in den Boden gestampft.
Bist eher unangespitzt. Aber liebe Leute da draußen, falls ihr euch für MOBAs interessiert und ein solches sucht auf einem mobilen Endgerät, dann schaut euch doch mal Vainglory an. Unterdessen schauen wir in die Pixeldiskurs Presseschau. Wir, liebe Leute, lesen jede Woche für euch das Internet und bringen drei Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Ich habe einen kurzen Hinweis, bevor wir uns in die Presseschau stürzen, nämlich einen Artikel, der heute Morgen erst erschienen ist und der darum nicht mit aufgenommen ist in die Presseschau, aber der durchaus mal einen Blick wert ist. Er trägt den Titel »Wie der Spaß ins Spiel kam« von Eugen Pfister, ist erstmalig in der aktuellen WASD erschienen und jetzt auf Zeit Online online.
Was?
Ihr findet den Link natürlich auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Game Design kann schädlich sein. Fällt mir gerade auf, dass sich das reimt.
Ja, ist schön.
Game Design kann schädlich sein. Warum Civilization sein Weltbild reformieren muss. Von domarchaeogames.net. Es ist ja so, dass wir in der letzten Folge über den iPad-Port von Civilization 6 gesprochen haben. Ich spiele den auch gerade mit großem Enthusiasmus. Dazu in den nächsten Folgen dann mehr, wenn ich umfassendere Eindrücke habe. Und Dom stellt jetzt in seinem Essay heraus, dass Civilization trotz der komplexen Systeme, die es ja implementiert, immer nur eigentlich einen Weg zum Ziel kennt und das ist der von Imperialismus und Krieg. Ganz kurz zur Einführung daher. Also Civilization ist eine Reihe von Strategiespielen. In den Spielen übernimmt man sozusagen die Herrschaft über eine real existierende Zivilisation, natürlich dann im fiktionalen Kontext, und führt diese eben durch verschiedene Zeitalter zum Sieg letztlich. Das ist das Ziel des Spieles. Und während es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Partie von Einzelspieler, also eine Einzelspielerpartie oder eine Einzelspielerkampagne zu gewinnen, beispielsweise durch die Dominanz in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Religion, ist es doch, so Dom, der Fall, dass alles letztlich auf militärische Konflikte hinausläuft oder eben zumindest auf einen imperialistischen Gestus. Zu Beginn des Spieles, dass der Spieler ständig von Barbaren angegriffen wird. Ja, und diese Barbaren müssen militärisch ausgeschaltet werden. Also da fängt es sozusagen an. Da zeigt sich sozusagen dieser Gestus erstmals sehr direkt. Und auch im weiteren Verlauf des Spieles ist es dann so, es gibt natürlich andere Zivilisationen um dich herum, die sich ebenfalls ausbreiten, die ebenfalls der Dominanz, einer Dominanz in eben jenen genannten Bereichen und vor allem auch einer militärischen Dominanz entgegenstreben und die sind mit einer KI versehen, die sich auch ausgesprochen aggressiv mitunter verhält. Es hängt immer von den jeweiligen Zivilisationen und ihren Anführern ab, aber in der Regel streben ja alle einem Ziel zu, das heißt also, es ist eine Oppositionslogik, die dem zugrunde liegt. Und Dom sagt jetzt, okay, das ist keine unbedingt neue Erkenntnis, aber im Februar diesen Jahres erscheint ein DLC mit dem Titel Rise and Fall. Und dieser DLC fügt einige neue Zivilisationen hinzu, Zitat von Dom. Darunter befinden sich auch die Cree, eine Lebensgemeinschaft der Native Americans, die noch heute in Nordamerika existiert. Zitat Ende. Der derzeitige Vorsteher der Poundmaker Cree Nation heißt es, er heißt Milton Tutosis, hat jetzt kürzlich in einem Radiointerview die Darstellung der Cree in Civilization kritisiert. Dom zitiert ihn folgendermaßen. Also das ist jetzt Milton Tutosis, der spricht indirekt zitiert über Dom von mir jetzt. Zitat. Das bestärkt den Mythos, dass die First Nations ähnliche Werte vertreten wie die Kolonialkulturen. Nämlich die Eroberung und Unterwerfung anderer Völker als legitime, bewährte Konstante des politischen Handelns. Und das widerspricht direkt unseren Traditionen und unserer Weltanschauung. Zitat Ende. Während es so ist, dass Tutosis also es grundsätzlich begrüßt, dass die Cree in Civilization 6 integriert werden, hätte er sich doch gewünscht, macht Dom in diesem Artikel deutlich, dass Publisher und Entwickler sich mit den Cree-Ältesten zumindest getroffen hätten, um eine adäquate Repräsentation in dem Spiel zu diskutieren. Tatsächlich ist es sogar so, das berichtet Dom hier, dass also Firaxis Games, das Entwicklerstudio, eng mit den Cree zusammengearbeitet hat, beispielsweise um die traditionelle Musik in das Spiel zu integrieren, also mit Cree-Musikern. Deshalb vermutet Dom auch, dass sie sich schlichtweg dieser Problematik nicht bewusst waren. Also dass es keine jetzt, dass man ihnen jetzt nicht unbedingt eine Böswilligkeit unterstellen muss, sondern dass sie schlichtweg nicht beherzigt haben bei der Integration in diese spielerische Logik von Civilization. Abermals ein Zitat. Die Native Americans blicken auf eine lange Geschichte zurück, die geprägt ist von Nichtbeachtung, übersehen und an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden. Nicht zuletzt das ist ein Grund, warum die Cree nun den Alleingang von 2K Games derart verurteilen. Dieses Verhalten setzt ein Unrecht fort, das in der amerikanischen und kanadischen Gesellschaft seit Jahrzehnten immer wieder reproduziert wird. Zitat Ende. In dem bereits angesprochenen Radiointerview kündigte Tutosis übrigens auch an, ein formales Schreiben an 2K Games und an Firaxis Games zu senden, also an Publisher und Entwickler, und um eine Diskussionsrunde zu bitten. Das ist natürlich, also Dom letztendlich sagt sozusagen, am Ende des Artikels endet er sozusagen mit der Hoffnung, dass eine solche Diskussion auch tatsächlich zustande kommt. Wenngleich man aber sagen muss, am gegenwärtigen DLC wird das kaum etwas ändern, weil die imperialistische Logik dem Spiel Civilization und der ganzen Reihe Civilization tief eingeschrieben ist. Aber es wäre immerhin eben ein erster Schritt zu einer kritischen Selbstreflexion der Reihe. Nummer 2. Bitte?
Nein, ach, das war, die Pause war gerade so lang.
Ich habe eine kurze, das war eine sogenannte geschwängerte Pause. oder eine, wie nennt man das? Schwangere Pause? Geschwängerte Pause? Ich weiß es nicht genau.
Eine Kunstpause?
Bedeutungsschwangere Pause, um euch die Möglichkeit zu geben, gegebenenfalls zu reagieren.
Also ich finde, das klingt halt alles sehr sinnvoll, also von daher.
Es klingt auch sinnvoll. Also ich würde jetzt auch keine Boshaftigkeit unterstellen, aber
das ist ja nicht unbedingt das Problem,
bösartig sind. Nee, aber im Sinne der Authentizität von Spielen hätte ich mir dann doch schon gewünscht, dass 2K oder sowas, also wenn sie schon an Musik denken, hätten sie vermutlich auch an den Rest denken können.
Schon.
Nummer 2. Was hast du mitgebracht, Nils?
Ich habe etwas mitgebracht von Polygon und es ist mal wieder, tata, Ben Kuchera.
Den hab ich noch nie gehört, den Namen. Aber gut, man muss natürlich sagen, es kommen natürlich immer die gleichen Autoren in unserer Presseschau vor, weil das auch eben die Akteure sind, die sich ganz entscheidend und maßgeblich am Diskurs beteiligen. Ja? Genau. Dom Schott kommt fast in jeder Folge bei uns vor.
Ja, ich hatte es ja auch vorhin schon angedeutet, ich glaube, Ben Kuchera ist jemand, der sitzt irgendwie in seinem Kämmerchen in Cincinnati und schreibt den ganzen Tag. Nur, ich meine, okay, er ist auch Berufsjournalist und Schreiber, er macht das halt hauptberuflich.
Er macht das auch einfach gerne.
Blut trieft über die Tastatur.
Naja, ich sage jetzt nicht, dass jemand hinten mit einer Peitsche hinter ihm steht. Who knows? Nein. Ich war selten bei ihm zu Hause. Gut.
Selten.
Ich war häufiger früher durch die Arbeit in Cincinnati, aber da wusste ich nicht, dass er da wohnt.
Ach, Ben!
Ja, richtig. Hey. Okay, kommen wir mal zu dem Artikel an sich. Es geht um PUBG, Player Unknown Battleground. Ich denke, das kennt jeder, ist ja irgendwie letztes Jahr extremst gehypt und durch die Decke gegangen. Selbst Sophie hat schon gesagt, sie möchte es mal spielen.
Ja, selbst ich, genau. Also,
das da muss schon was. Das ist wirklich in den letzten Ecken der Games-Kultur angekommen.
Das wollte ich damit nicht implizieren. Wie auch immer, auf jeden Fall, Ben Kucera schreibt einen wunderbaren Artikel auf polygon.com. Und zwar heißt er, PUBG now features what looks a lot like gambling.
Sind wir schon wieder beim Thema Gambling?
Ja,
das ja, es ist auch der neue heiße Scheiß, ne, in der Games-Branche. Branche, da muss man halt dann schon mal drüber sprechen.
Richtig, und hier schließt jetzt auch mein Spannungsbogen von Vainglory an. Nämlich, es ist wieder was mit Lootboxen. Weil Ben Kucera schreibt hier, der Artikel ist übrigens am 9. Januar erschienen, dass PUBG, wie gesagt, jetzt ein neues Lootbox-System hat, was sich sehr stark an dem Glücksspiel orientiert, weil jetzt auch noch Echtgeld in einem ganz anderen, fantastischen Sinne eine Rolle spielt. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und zwar ist es so, dass es ein Lootbox-System gibt, was wieder überwiegend, oder besser gesagt durchgängig, kosmetische Items und kosmetische Skins den Spielerinnen zur Verfügung stellt. Also es ist so, dass der Avatar dadurch nicht berührt bleibt. Es ist ein System, was parallel zu dem eigentlichen Spiel läuft, aber die Spielfiguren und Avatare sehen halt cool aus dadurch. Was jetzt ein neuer Kniff ist, der Entwickler, ist das, dass, ich meine, sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen mit Star Wars, Gamblefront 2 und so weiter und so fort und wollten das alles viel transparenter gestalten. Dementsprechend haben sie auf ihrer Homepage eine Drop-Rate für alle Items, die in den Lootboxen vorkommen, vorgestellt. Genau mit Prozentangaben. Dabei ist zum Beispiel eins der, ich glaube, das seltenste Item, das ist eine Maske, die hat eine Drop-Rate von 0,01%. Das denkt man sich jetzt erstmal, wow, ist ja super, jetzt weiß ich wenigstens, wie die Items in den Boxen verteilt sind. Das ändert aber nichts daran, dass es immer noch super willkürlich ist, was denn jetzt rauskommt, anhand eben dieser Prozentraten. Zudem gibt es noch eine Limitierung an sich der Lootboxen selbst. Es ist nämlich nicht so, dass man jetzt, wie man vielleicht in anderen Spielen denkt, ich könnte mir jetzt unendlich viele Lootboxen oder sowas kaufen. Nein, das geht nicht. Es geht nämlich nur, dass 6 Lootboxen pro Woche erstanden werden dürfen. Und die werden überwiegend mit In-Game-Currency, die BP-Points heißen die, glaube ich, können diese gekauft werden. Was jetzt auch nochmal lustig ist daran, ist, die erste Box, die man kauft in der Woche, hat einen bestimmten Preis, der relativ niedrig ist. Ich habe mir jetzt leider die Staffelung nicht nochmal aufgeschrieben, aber sie wird im Link sein.
400 oder so, bei 400 fängt es an.
Ridiculously low ist es auf jeden Fall am Anfang. Und pro Kauf...
Moment, was? 400 was?
Dieser von BP.
Ah, okay. Ja. Da habe ich ja gerade keine Vorstellung von, deshalb weiß ich nicht. Aber ja, okay, genau, ein niedriger Preis.
Genau, wird, also wir verlinken das ja später nochmal in den Notes. Es ist auf jeden Fall ridiculously low, habe ich mir gedacht am Anfang. Und der Clou ist jetzt dabei, je mehr Kisten man kauft, umso eher wird der Preis angehoben. Das heißt, die zweite wird teurer sein, die dritte wird dann noch teurer und so weiter und so fort, bis man bei der sechsten angelangt ist.
Wie viel kostet?
I don't know, 9000?
Ja.
Oder irgendwas?
Das ist schon mal ein krasser Sprung, auf jeden Fall.
Das sollte auf jeden Fall dieses, oh, ich brauche immer mehr Kisten und sowas, dieses Gefühl bei den Spielerinnen, sollte das ein bisschen ausbremsen, dass man dadurch halt ein bisschen merkt, so, oh, ich gucke mal auf mein Geld, ist das wirklich notwendig, dass ich jetzt noch eine Kiste kaufe? Das klingt jetzt schon leicht merkwürdig.
Kurze Nachfrage, diese BP, die kann man aber nicht, also das kann man sich nicht kaufen, dann also echt Geld ausgeben, um dann diese Currency zu bekommen, sondern die kann man sich nur im Spiel verdienen, oder? Weißt du das?
Ich bin selber kein PUBG-Spieler, weil ich da gedacht habe, nein, als dieser ganze Hype kam, vielleicht hole ich es mir irgendwann auch mal. Aber tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, sind die BP-Points, die sind in-game. Also ja. Die kannst du durch das Spielen erspielen.
Durch das erfolgreiche
Abschließen Spiel von Spiel.
Winner, Winner, Chicken Dinner. Und
ja,
so,
da kriegt man am meisten, aber man kriegt auch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, unter die ersten 50 kommt oder so, kriegt man das, glaube ich, auch schon. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau.
Genau. Um das Ganze noch weiter anzuheizen, gibt es natürlich auch, wie bei Destiny oder bei allen anderen Spielen, haben diese Items noch eine verschiedene Seltenheit, wie schon gesagt, durch an sich schon diese Drop-Rates. Aber es ist auch so, dass es verschiedene, sagen wir mal, Equipment-Varianten gibt. Es gibt einmal den Wanderer, den Survivor, den Biker und den Desperado, währenddessen die alle verschieden selten sind, dementsprechend. Was du jetzt angesprochen hast, Sophie, mit den Punkten und wie man die erstehen kann und so weiter. Wie gesagt, Ingame-Punkte. Es gibt aber auch manche Lootboxen, die droppen. Für die braucht man dann nochmal einen Key. Das geht nicht so einfach.
Also du kriegst erst die Lootbox und die ist dann verschlossen.
Es gibt welche, die sind nicht verschlossen. Es gibt welche, die sind verschlossen. Und die verschlossen sind, dafür braucht man einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, na, ihr ratet schon, kann nur mit echtem Geld gekauft werden. Es ist ein bisschen wie, wenn man, Kucherov vergleicht das auch ein bisschen mit, dass das jetzt nicht brandneu ist, so ein System, weil das hat auch schon Counter-Strike Global Offensive gehabt und immer ein bisschen. Und Dota 2 hat das auch schon gehabt. Also es ist jetzt nichts super brandneues. Aber es ist trotzdem nochmal ein neuer Schritt zu sagen, ich habe schon die Lootboxen, die sowieso eine Droprate haben, die kolossal niedrig ist. Plus ich kriege dann noch so eine Kiste, dann muss ich noch einen Schlüssel kaufen und dann ist die Droprate ja immer noch da. Das heißt, ich kriege das ja nicht automatisch, haha, Schlüssel gekauft und ich kriege jetzt einen Gegenstand dafür, sicher. Es ist nur so, dass in diesen Kisten, die mit Schlüssel sind, da sind schon seltenere Items drin. Also nicht so dieser normale Mist, den man da so kriegt. Ne? Also das ist ja schon so, ich kriege ein bisschen was Besseres. Der ganze Clou ist allerdings jetzt, dass diese Items gehandelt werden. Und zwar neben dem eigentlichen Hauptspiel so auf so Plattformen wie Steam. Das ist auch nichts Neues, wenn man sich Counter-Strike anguckt zum Beispiel. Weil da konnten dann auch diese Items auf den Marketplace gestellt werden und konnten verkauft werden. Und jetzt kommt dieser ganze, ich sag mal, also ich werte es jetzt selber für mich, dieser perfide Plan, nämlich zu sagen, ich gebe euch als unter dem Deckmantel der Transparenz, und weil ja Star Wars Battlefront total böse war, haben wir jetzt Transparenz geschaffen, indem wir jetzt sagen, wie hoch die Drop Rates sind. Was ja erstmal toll klingt, wie so, haha, ich weiß, wann ich was bekomme. Allerdings weiß ich auch ganz genau, was sehr, sehr selten ist und kann dementsprechend den Preis ansetzen auf dem Steam Marketplace. Und dann kriegt das nämlich eine ganz neue Dynamik, indem ich aus diesem in-game digitalen Inhalten plötzlich echtes Geld machen kann. Oder Steam Money, ich meine, Steam zahlt dann das, oder Valve zahlt dann das nicht aus, das Geld, was man auf Steam anhortet. Aber man kann ja davon dann Spiele kaufen, etc. Also es ist schon echter Gegenwert. Und das ist halt extremst stark, was Kucherov sagt, das erinnert sehr, 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 sehr stark an das Wetten oder das Gambling halt an sich.
Ja, ist es ja im Prinzip
und
auch.
Und er hat da auch nochmal von Wikipedia, hat er jetzt genommen, aber hat dann auch nochmal in die Definition genommen, was genau Gambling bedeutet, hatten wir auch letzte Woche. Und das sieht er so als Problem. Und das Problem ist, er sieht es eigentlich noch als, ich würde jetzt nicht sagen schlimmer als bei Battlefront, er vergleicht es aber mit Battlefront und wundert sich, dass es da keine Sanktionen gibt oder ich entfremde jetzt mal den Hashtag Aufschrei, weil das nichts mit dem Spiel erstmal zu tun hat. Aber an sich das Spielen, so wie man es kennt, sehr stark also beeinflussen kann. Weil, wie spiele ich denn dann? Ich fange nur noch an zu farmen, um Items da zu bekommen, die ich dann möglichst schnell in Geld umwandeln kann. Ich könnte jetzt auch einen Schmankerl aus meiner Jugend erzählen, oder besser gesagt erst vor ein paar Jahren, wo das bei Counter-Strike Go der Fall war, dass Leute sich das hochgehandelt haben. Also nur noch das Spiel gespielt haben, ich nehme total billige Waffe und die so häufig getauscht haben, bis sie so viel Wert hatten, dass sie sich dann ein Messer für, die sind am teuersten, Messer und Handschuhe bei Counter-Strike Go, dass sie sich dann ein Messer für 600 Euro kaufen konnten. Also muss man sich auch mal reinziehen, es gibt anscheinend wirklich die Nachfrage, dass man für 600 Euro ein Messerskin haben möchte. Nur um dann irgendwann im Chat zu lesen, oh yeah, cool knives. Das ist also, was er sagt, so die Krux an der ganzen Sache. Und es ist jetzt, wie gesagt, noch keine Beschwerde da irgendwie eingeht, ist anscheinend, weil das einfach so stark getrennt von dem Spiel an sich stattfindet. Es tangiert das wirklich nur peripher, das Spielerlebnis an sich. Aber trotzdem hat es ja damit zu tun.
Also mir fällt daran ganz stark auf, dass diese Mechanismen, die PUBG hier zu implementieren scheint, gemeinhin dem entsprechen, was gefordert wird von Titeln. Ja, beispielsweise eine transparente Droprate ist ja auch so, dass es, ich meine, in China erforderlich ist sogar. Also selbst auch beim Glücksspiel auch, dass man es irgendwie transparent machen muss. Nun frage ich mich so, ist PUBG eigentlich free to play?
Nein.
Kostet
30 Euro oder 4? Ja, jetzt seit die 1.0-Version raus ist, kostet es auf jeden Fall mehr, glaube ich.
Genau, also es ist kein teures Spiel, dennoch bezahlt man dafür Geld. Und ja, das, was ich jetzt gerade nochmal anfügen wollte, was ich halt auch schwierig finde, Steam bekommt halt mit jedem Verkauf der stattfindende Provision. Und das
ist ein guter Deal.
Ja, richtig. Und ich meine, ja, man wundert sich jetzt ganz, wann kommt denn nicht mal Half-Life oder was entwickelt denn Valve die ganze Zeit so? Brauchen sie denn das?
Die entwickeln Steam.
Vergiss Half-Life 3.
Ja, das kommt niemals.
Was, ich warte, ich will erstmal Episode 3 sehen von Half-Life 2. Nee, aber das ist so, also das, ich finde es an sich, vielleicht überbewerte ich das jetzt auch stark, aber ich finde das sehr gefährlich an sich, weil das eine Art der Augenwischerei ist, die da stattfindet, die anscheinend den Spielern erstmal das gibt, was sie möchten, vordergründig, aber dann doch sehr perfide von hinten durch die Brust ins Auge. Wie ich schon jetzt tausendmal gesagt habe, wo ich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich, und vor allem, weil man schon dafür was bezahlt hat. Ich hoffe, Sony hat jetzt irgendwie vor ein paar Tagen gesagt, für die ist dieses Game-as-a-Service-Modell gar nichts.
Ah, gut zu Sony. Hören, ne?
Aber was du gerade meintest,
ich hoffe nur, dass sie sich dran halten.
Ich habe auch schon mal ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr, welche Folge das war, aber ich habe auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was Steam eigentlich so alles macht und wie krass das eigentlich ist und wie viel Geld die verdienen und wie unfair sie sich in vielen Dingen verhalten, und das ist nur einer dieser Aspekte.
Ja, wir hatten ja auf dem Weg hierher im Auto schon kurz das Gespräch, dass halt so Indie-Entwickler, von Ausbeutung ist es vielleicht ein bisschen hart, aber dass die schon
kann man schon so sagen.
Ja, dass die schon Auflagen bekommen, die schwierig sind, die zu erfüllen, nur weil man halt eine bestimmte Reichweite auf jeden Fall über Steam erhält.
Die weigern sich halt auch Steuern zu bezahlen, also sowas, ne? Oder ja.
Bevor wir in eine allgemeine Diskussion über Steam übergehen, würde ich fragen, Sophie. Nummer 3, was hast du denn dabei?
Kunst in Bewegung von Matthias Kreinbrink. Erschien bei der FAZ.
Warte mal, Kreinbrink?
Ja, den haben wir
habe ich auch schon mal gehört. Ja. Außer der einzige Person, die niemand kennt, Eugen Pfister, habe ich noch nie gehört.
Ja, habe ich auch noch nie gehört.
Ich weiß nicht, wer das ist. Eugen Pfister war ja schon bei uns zu Gast sogar.
Ja, eben. Aber der schreibt wahrscheinlich nicht so häufig so Artikel. Also daran liegt es vielleicht.
Eugen Pfister darf jetzt gerne die Herausforderung annehmen, wenn er das möchte.
Liefer uns doch mal ein bisschen Inhalte.
Eugen schreibe mehr Artikel als Matthias Kreinbrink und Ben Kutschera zusammen.
Oh Gott. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Naja, also der Artikel befasst sich so ein bisschen mit den Spielen und ihrem Kunststatus, worüber wir ja auch schon häufiger mal im Podcast drüber gesprochen haben. Und er fängt so ein bisschen an und sagt, dass digitale Spiele eigentlich durchaus als Gesamtkunstwerk bezeichnet werden können. Und er definiert den Begriff so ein bisschen, und das ist jetzt ein Zitat, also des Gesamtkunstwerks: Dichtung, Musik, Tanz, Architektur. Alles sollte in einer großen Synthese zusammenfinden, in einem Großprojekt, in dem am Ende auch eine in soziale Gruppen zersplitterte Gesellschaft zusammenkommen sollte. Ein Kunstwerk für das Volk, aus dem Volk. Und sagt eben, dass das, also dass digitale Spiele eigentlich eine Fortführung oder diesem Begriff eigentlich entsprechen. Weil sie ja eben aus vielen Einzelteilen bestehen, eben zum Beispiel Architektur, wenn auch digital, aber also Musik, Tanz, Dichtung, also beziehungsweise Lyrik, lässt sich alles in Spielen in der einen oder anderen Art und Weise wiederfinden. Tanz zum Beispiel durch die Bewegung der Spielfiguren, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie bei Kämpfen oder so, die haben ja immer bestimmte Muster, in denen sie sich bewegen, was Tanz ähneln kann. Oder eben ja Musik, die eine ganz wichtige Rolle immer in Spielen spielt. Einfach schon allein durch emotionale, also emotionalen Sequenzen einfach mehr Fülle zu verleihen. Oder auch als Indikator für bestimmte Ereignisse, die vielleicht bald passieren werden. Er fährt dann fort, Beispiele zu nennen, in denen das eben besonders stark hervortritt, seiner Meinung nach. Als erstes nennt er Horizon Zero Dawn, womit ich natürlich immer auch sehr viel anfangen kann. Hebt da eben hervor, dass das Spiel eigentlich erstmal sehr gewöhnlich ist, wenn man es in seinen Einzelteilen betrachtet. Das heißt, die Erzählung ist nichts Neues, auch die Spielmechaniken hat man alle auf die eine oder andere Art und Weise schon gesehen. Also Assassin's Creed ist da das beste Beispiel für. Aber er sagt eben, dass durch den geschickten Einsatz und das entsteht eben wirkungsvolles Zusammenspiel dieser Aspekte, sodass das Spiel eben zu, also so dass es eben eine aufregende Spielerfahrung wird. die durch gewisse Aspekte eben noch ergänzt wird. Er sagt zum Beispiel, er nimmt immer wieder Bezug darauf auf Richard Wagner, der häufig mit dem Begriff des Gesamtkunstwerks wohl in Verbindung gebracht wird, dass die Erzählung von Horizon Zero Dawn sehr ähnlich zu der Götterdämmerung ist von Wagner, sodass auch, wie ich eben schon sagte, Lyrik in Spielen, also in digitalen Spielen immer auch zu finden ist. Das wäre so das Beispiel Horizon Zero Dawn. Er nennt The Witness, das lasse ich jetzt gerade erstmal kurz weg, weil ich das selber nicht gespielt habe und es sehr ein bisschen schwierig nachzuvollziehen fand, was er meinte. Und komme stattdessen zu seinem dritten Beispiel, nämlich What Remains of Edith Finch. Und hier sagt er eben, also das sind, die Spieler haben alle ihre unterschiedlichen Aspekte und Art und Weisen, wie sie die Dinge zusammenbringen, um daraus dann eben so ein Gesamtkunstwerk zu machen. Und bei Edith Finch, ich kürze es mal ab, weil es ein bisschen leichter ist, ist es eben so, dass dass ein Spiel muss immer ein Ende haben, also auch immer, arbeitet immer auf ein Ende oder ein Ziel hin meistens. Und er sagt, dass Edith Finch eben genau damit spielt und es selbst zu einem Gegenstand oder etwas, was also zu einem Thema erhoben wird innerhalb der Erzählung des Spiels. Und ebenso, dass es eben irgendwie den Spielern die Kontrolle auf die Art und Weise entreißt, weil es eben nicht nur eine Mechanik ist, in die man bei Edith Finch in Berührung kommt, sondern viele, an die man sich immer erst wieder gewöhnen muss, und so, dass das Spiel eben auch nicht nur eins ist, sondern auch viele, wie wir ja schon mal zum Beispiel bei Nier Automata drüber gesprochen haben. Und er möchte eben darauf hinweisen, dass Spiele, ja, also wie ich schon am Anfang sagte, Spiele dazu in der Lage sein können, verschiedene Arten und Richtungen von Kunst in einem Werk zu vereinen. Das heißt, er führt das sogar noch weiter und sagt gerade, und das, nee, Moment, also er sagt, dass dass Spiele auf jeden Fall als Kunst bezeichnet werden sollten, also das ist so sein Fazit, denn das Medium digitales Spiel liefert eben eine Erfahrung, die es nur es auf diese Art und Weise bieten kann. Es gibt kein anderes Medium, das das auch genau auf diese Art und Weise reproduzieren kann. Und das wäre es soweit eigentlich. Ich glaube, ein Aspekt noch, das digitale Spiel erhebt auch Rezipienten zu Göttern einer Welt, und in der sie eben frei handeln können und das Spiel selber gestalten können, sodass man als Rezipient selber auch immer zum Mitgestalter dieses Kunstwerks wird.
Ich habe da ein paar Punkte, sind mir gerade aufgefallen, ja, die ich ansprechenswert finde. Also zum einen diesen letzten Punkt, den du gerade genannt hast, die Erhebung des Spielers zu einer gottähnlichen oder zu einer transzendentalen Instanz. Ja. Erscheint mir hier problematisch. Das würde ich jetzt nicht weiter ausführen, sondern würde darauf verweisen auf einen Artikel, den ich geschrieben habe Malen nach Zahlen. Das Problem der Autorität in digitalen Spielen findet sich auf pixeldiskurs.de. Können wir vielleicht in die Shownotes packen. Ja. Ich habe ein großes Problem mit dem Begriff des Gesamtkunstwerks. Weil, also man hat häufiger ja diese Argumentationslinie, oder zumindest mit dem Begriff des Gesamtkunstwerkes, wie er hier verwendet wird, sage ich mal. Es gibt häufig die Argumentationslinie, dass Spiele sozusagen unterschiedlichste Formen der Kunst in sich vereinen. Und das stimmt theoretisch, finde ich. Also natürlich in Spielen kommt Musik vor. Aber ich finde doch, dass machen wir zum Beispiel der Musik. Das Vorkommen der Musik im Spiel ist etwas anderes als die Musik außerhalb des Spieles. Insofern will ich sozusagen nur anmerken, das Gesamtkunstwerk als Begriff legt nahe, dass man sozusagen das Spiel als Summe seiner Teile begreifen könnte und sagen könnte, okay, das Spiel nimmt den Film, die Musik, die Architektur und so weiter, klatscht das alles zusammen und setzt dann noch die Spielmechanik obendrauf und ist deshalb noch mehr. Es ist komplexer als diese anderen Kunstformen. Es ist vollkommener. Und das finde ich eine problematische Position, denn ein Soundtrack oder ein Score in einem Spiel hat eine ganz andere Funktion, wird ganz anders rezipiert als eine Platte außerhalb eines Spiels, die nur für sich alleine steht. Eine andere Tiefe. Deshalb kann ich mich dieser Idee des Gesamtkunstwerkes und entsprechend auch der kompletten nachfolgenden Argumentation von Matthias Kreinbrink hier nicht so ganz anschließen.
Also ich habe auch einige Probleme mit diesem Artikel und das schließt da auch ein bisschen so dran an, denn er nutzt diesen Begriff des Gesamtkunstwerks am Anfang seines Artikels als Aufmacher, um irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit und irgendwie so eine steile These, die man jetzt erstmal belegen muss so. Und letztendlich geht es ihm aber eigentlich in dem Artikel nur darum, also Videospielen den Kunststatus zuzuordnen und zu sagen, auch Spiele können Kunst sein. Und ich finde, der Schritt von Spiele sind Kunst und Spiele als Kunst, Gesamtkunstwerk, also da fehlt mir so ein bisschen der Zusammenhang und die Überleitung hinzu, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind.
Das war ja ein ähnliches, oder ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber eine ähnliche Schwierigkeit letzte Woche gewesen, als wir den Drag-Artikel hatten, als dieses sehr plakative Drag-Image gebraucht habe, um einen richtig coolen Aufmacher davon zu machen. Aber zum Schluss war das dann nicht mehr unbedingt das Thema gewesen.
Ging es eigentlich um was anderes, ja.
Gut, vielleicht ist das natürlich auch eine stilistische Herangehensweise. Wo ist der Artikel publiziert?
Bei der FAZ.
Ja, vielleicht ist es auch eine stilistische Herangehensweise, dass man sozusagen einen Aufhänger nimmt, beispielsweise Drag-Kultur, beispielsweise Gesamtkunstwerk sozusagen, ne? Und also um dann letztendlich natürlich im Artikel sozusagen den kleineren Schritt als Fazit zu gehen, sozusagen erstmal den großen Schritt zu machen und dann den Kompromiss als Fazit zu nehmen, was natürlich besser ist, als diesen Kompromiss gar nicht zu machen.
Ich finde aber nicht, dass das transparent ist. Ich finde, er setzt halt diesen Begriff des Gesamtkunstwerks mit dem Kunst, also mit Kunst selber gleich. So, ich finde es einfach ein bisschen schwierig.
Aber ist denn im Artikel, ist es denn so, dass da Kunst nur als Gesamtkunstwerk gedacht wird?
Nein,
oder?
Aber ja, also es gibt ja durchaus eine Grenze, denn am Anfang sagt er eben Spiel als Gesamtkunstwerk und am Ende sagt er nur, Spiele sollten den Begriff des Kunst, den Kunststatus bekommen.
Ja, und aber das ist ja kein Widerspruch.
Nee, aber das sind halt zwei, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen erstmal. Es gibt keinen Bezug zwischen den beiden Sachen, also stellt das nicht so wirklich her, sondern... Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schwierig.
Das ist doch aber das, was du, glaube ich, angesprochen hast, dass es nur eine Akkumulation, sage ich mal, ist verschiedener Künste, die zusammengepresst werden und dann etwas Neues darstellen. Und dieses Neue, was in seinen einzelnen Elementen nicht das darstellt, was die Einzelkunst kann in Musik, dann in eine Art neues Kunstwerk verpackt werden sollte. Und das ist dann das Computerspiel. Und dann finde ich irgendwie, dass er aus, wie sagt man, dass das... aus weniger oder niederen elementaren Teilchen, die halt nicht den einzelnen Status der eigentlichen Kunst erreicht, zusammengeschustert werden und dann zack, soll es ein ganz neues, tolles Medium sein, was aber dem anderen überstellt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber soweit würde ich nicht gehen, weil ich habe den Artikel nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Jetzt ja nur deine Zusammenfassung gehört. Und ich verstehe das Problem sozusagen, dass es ist sozusagen eigentlich ein und Verknüpfung und keine Weil-Verknüpfung, ja, die in diesem Artikel ja vorhanden zu sein scheint. Ähnlich wie bei dem Drag-Artikel, den wir letzte Woche besprochen haben, auch von Matthias Kreinbrink, nicht wahr?
Ja.
Und vielleicht ist es einfach ein Aufhänger sozusagen, um das quasi zu machen. Wobei diese Gesamtkunstwerk-Debatte, ja, hast ja recht, Sophie, das ist natürlich eine andere These im Grunde. Eine These, die über die Annahme, dass Spiele Kunst sind, hinausgeht. Weil wenn Spiele ein Gesamtkunstwerk sein sollen, müssen sie überhaupt erstmal Kunst sein. Aber es ist vielleicht auch ein Stilmittel, sozusagen den großen Schritt sozusagen zu machen und zu sagen, Spiele als Gesamtkunstwerk letztendlich, aber zumindest kann man sozusagen festhalten, dass es auf jeden Fall so ist, sich auf den gemeinsamen Nenner wieder rückzubeziehen. Weil das ist ja letztendlich, dass Spiele sozusagen ein künstlerisches Medium sind, ist meines Erachtens nach außer Frage oder ein Medium mit großem künstlerischem Potenzial. Und das wollte ich auch mit meiner Kritik am Gesamtkunstwerkbegriff nicht deutlich machen. Ich finde auch ein Score, und nur weil ich eventuell schon daran denke, welche Kommentare ich bekommen könnte für diese Aussage, auch der Score eines Spiels, der jetzt spezifisch dafür komponiert ist, oder auch das Einsetzen eines spezifischen Soundtracks und die Integration in das Spiel, hat natürlich trotzdem ein künstlerisches Moment. Das möchte ich dem gar nicht absprechen. Man ich würde hier gar nicht sagen, das eine ist Kunst, das andere nicht, sondern es ist beides Kunst, aber es funktioniert auf unterschiedliche Weise und deshalb kann man es nicht, kann man nicht das einzelne Element, so wie Nils das gerade sagte, man kann nicht das einzelne Element nehmen und mit anderen aufaddieren und dann sagen, jetzt ist es das Gesamtkunstwerk.
Ja, und vor allem zu sagen, dass das Computerspiel dem Ganzen noch die Krone aufsetzen würde. In dem Sinne, weißt du, also...
Ja, ja, genau, also das ist auch so ein bisschen... Ich glaube nicht, dass es sein Ziel ist, zu sagen, dass es das andere sind niedrige Künste. Das würde ich jetzt gar nicht, das würde ich ihm jetzt gar nicht unterstellen wollen. Aber ja, also es ist schon diese Argumentation von, ne, also er benutzt ja sogar den Begriff der Fortführung beziehungsweise der Weiterführung des Konzepts des Gesamtkunstwerks. Und insofern kann man das schon auch so lesen und sagen, ja, Spiele sind das Bessere von anderen Künsten.
Ich würde sagen, wir laden Matthias Krein, bringen einfach mal ein, um dann darüber zu sprechen. Suchen wir uns ein schönes Thema und ich schicke ihm mal eine Einladung. Zunächst aber widmen wir uns jetzt dem Thema der Woche und ich mache erstmal ein bisschen Musik. Das war natürlich das Lied für Elise von Wolfgang Amadeus von Schiller.
Moment, was?
Das Thema der Woche ist Playlink. Hat Nils mitgebracht.
Hey.
Playlink, weil du bist ja gewissermaßen der Playlink-Experte. Erklär doch mal kurz eingangs, was ist das überhaupt?
Playlink, die es vielleicht gelesen haben, kurz vor Weihnachten habe ich dazu auch einen Artikel rausgebracht auf pixeldiskurs.de. Und zwar ist Playlink, würde ich auch mal, um Sophie nochmal zu zitieren, von vorhin der neue heiße Scheiß, würde ich jetzt mal sagen, des Casual Gamings auf der PlayStation 4. Es ist eigentlich eine Art des gemeinsamen Spielens, was über das mobile Endgerät stattfindet, das dann den Controller ersetzt. Und zwar gibt es einige Spiele, die überwiegend mit Wissensfragen oder Rate spielen, aber auch ernsteren Themen mit verschiedenen, ja, weiß ich nicht, Narrationen zum Beispiel. Es gibt auch ein Planet der Affen-Spiel.
Bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele schauen, frage ich mich so ein bisschen, also ich habe ja auch Erfahrungen mit Playlink gemacht, auch damals auf der Gamescom dann mit Hidden Agenda und dann später im Kolloquium haben wir auch den ein oder anderen Titel ja zusammen gespielt und wir können da gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen, über die einzelnen Titel, die es da gibt. Zuerst habe ich mich aber gefragt, also das ist ja, ich sehe darin so ein bisschen etwas, was, sagen wir mal, zwei Phänomene, die zusammenwachsen. Denn wir können ja schon seit längerer Zeit beobachten, dass Aspekte des Mobile Gamings, ja, wir sprechen von Games as a Service, von Free-to-Play, von den Lootboxen, immer mehr in den Konsolenmarkt auch durchdringen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich habe nochmal so daran zurückgedacht, wann war eigentlich das erste Mal, dass ich ein solches Feature gesehen und erlebt habe. Und das war meines Wissens nach eine Version von SingStar, die funktionierte, indem man sein Smartphone damit pairen konnte und damit hatte man dann sich die Mikrofone gespart und jeder konnte einfach mit einsteigen und in sein Smartphone singen.
Richtig, das war, glaube ich, die erste SingStar-Version, die damals für die PlayStation 4 erschienen ist, nur als Download. Und jedes einzelne Lied musste man auch im PSN-Store kaufen. Und diese Version ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin, weggefallen, weil es jetzt ein tolles SingStar Celebrations gibt, was wie früher auf den PlayStation 2 und 3 vorgefertigte Songpakete mit sich bringt. Man muss nicht mehr einzeln nachkaufen, kann das aber natürlich tun, wenn man ein Lieblingslied irgendwo im PSN-Store findet und damit seine Sammlung von Liedern erweitern.
Fährt das noch innerhalb dieses Zykluses von Playlink?
Ja, also das haben sie da drin jetzt mit aufgenommen und obwohl es vorher nicht unter diesem Namen Playlink erschienen ist, aber wie du schon sagst, das war das erste Feature, wo man ein Mikrofon auf seinem Smartphone-Display angezeigt bekommt und dieses dann als echtes Mikrofon fungiert, wo man früher halt noch die Kabelmikrofone hatte, die man anschließen musste über einen speziellen Adapter bei der PlayStation 2 zum Beispiel.
Dann nur, um das nochmal herauszustellen, also die Episode heißt Playlink, weil wir uns hauptsächlich mit eben diesem Aspekt beschäftigen. Aber Playlink ist natürlich jetzt nur dieser Markenname, den Sony dieser Sache gegeben hat oder für dieses Phänomen, dieser Marketingbegriff, der sozusagen unterschiedlichste Titel vereint, die alle darauf basieren, dass man sozusagen ein Smartphone mit der Konsole paired. Und das hat natürlich ein bisschen die Auswirkung, also das heißt ein bisschen, die hauptsächliche Funktion davon ist ja sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, dass jede beliebige Person zu jeder Zeit einfach, jeder hat ein Smartphone, mit einsteigen kann in das Spiel, eine einfache, zugängliche Bedienoberfläche hat, weil sie meistens mit den Touch-Funktionen des Smartphones funktioniert oder in dem Fall von SingStar eben ohne, dass man sich irgendwelche Mikrofone kaufen muss. Es geht hauptsächlich darum, aus einer ökonomischen Perspektive die Zugangshürde für weitere Spieler zu senken.
Richtig, würde ich schon so sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch der große Vorteil davon. Ne? Also es braucht halt nur ein Familienmitglied, das irgendwie, oder wenn wir jetzt in dem Konzept der Familie bleiben, die eine PlayStation besitzt und dann können es halt alle zusammen spielen. So.
Richtig, ich sehe das auch als so eine technologische Verschmelzung, genau. Weil die ganzen Mechanismen, ich meine, Smartphones gibt es jetzt seit 2006, glaube ich, kam das erste iPhone auf den Markt. Die Mechanismen da mit dem iPhone oder mit allgemein anderen Smartphones auch umzugehen, sind jetzt erlernt, nehme ich stark an. Und dementsprechend war das jetzt vermutlich so die letzte logische Konsequenz, das irgendwie zusammenzubringen. Gerade wo jetzt auch Motion Gaming nicht mehr so im Fokus steht, seitdem die Wii oder besser gesagt die Folge Produkte, die dann auch kamen, Wii U und jetzt Switch, nicht mehr so stark auf Motion Gaming gehen. Und ich finde, das ist jetzt so der nächste Schritt.
Könnte es zumindest sein, ja. Also ich glaube, Sony ist aber jetzt gerade momentan so das einzige Unternehmen, das das irgendwie macht, oder?
Also zum Motion Gaming, die Switch ist ja schon, hat ja schon eine große Stärke des Motion Gamings, wohingegen Playlink, das wollte ich nur nochmal so ein bisschen richtigstellen, doch hauptsächlich nicht auf Motion Gaming setzt.
Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich meinte nur, das ist der nächste Schritt. Nein, das hat überhaupt nichts mit Motion Gaming zu tun. Es ist nur für mich der nächste Schritt der
Casual Revolution.
Genau, ich würde es vielleicht auch nicht Revolution sagen, sondern Evolution.
Casual Evolution.
Aber
ein neuer Hashtag.
Auf jeden Fall, genau, du hast es schon richtig gesagt, Stefan, mit Motion hat es, ich kenne kein Spiel zumindest, was irgendwie mit Motion zu tun hat, aber es werden Funktionen auf jeden Fall des Smartphones abgerufen. Man kann am Anfang, wenn man sich bei fast allen Spielen, wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, kann man sich eine Spielfigur erstellen, die dann auch mit dem persönlichen Gesicht via Foto verschönert werden kann. Ist auch immer sehr amüsant. Ich glaube, das ist auch so ein tragendes Element, was es ein bisschen noch interessanter gestaltet schon am Anfang.
Die erste Erfahrung mit Playlink, die ich gemacht habe, kam allerdings ohne dieses Feature aus. Es handelte sich dabei, da haben wir in der Gamescom-Diskurs 2017 Episode 2 Spiele, glaube ich, drüber gesprochen.
Ich glaube auch, ja, aber auch nicht lange. Waren wir eher unzufrieden damit.
Das haben wir kurz erwähnt, da war eine Präsentation, die wir dort bekommen haben, am Sony-Stand, wo wir Hidden Agenda gespielt haben, ein Titel, der sich gemeinhin als interaktiver Film versteht. Und es war dann so, dass, also dort waren natürlich Smartphones schon damit verbunden. Wir haben sozusagen Smartphones von Sony dann bekommen. Aber die Verbindung, wir haben es im Nachhinein ja nochmal im Kolloquium gespielt, funktioniert problemlos. Man lädt die App herunter, die ist zwar etwas größer, aber das ist natürlich eine Sache weniger Minuten. Verbindet sich im Zweifelsfall auch mit dem dann zur Verfügung gestellten Wi-Fi-Hotspot der PS4. Das geht, glaube ich, mit fast allen Titeln oder sogar allen.
Es geht mit allen.
Um einfach die Notwendigkeit zu vermeiden, dass alle jetzt im selben WLAN sein müssen. So erstellt die PS4 einfach direkt einen Hotspot, mit dem man sich verbindet. Und schon ist man drin und kann sozusagen mit den Wischgesten auf dem Screen innerhalb dieser, ich sag mal, dieses Versuches einer Noir-Erzählung, wie man sie in Hidden Agenda findet, Entscheidungen treffen und kleinere Geschicklichkeitsherausforderungen bewältigen, wo dieser Begriff der Casual Evolution sehr gut passt, weil das, was dort an Herausforderungen einem begegnet, ist weniger als ein Quicktime-Event.
Es gibt tatsächlich in Hidden Agenda auch Quicktime-Events.
Ah ja.
So, schieße oder schieße nicht.
Hm. Genau, aber das sind dann so Sachen, wo man wirklich nur, also mit weniger als ein Quicktime-Event meine ich, es besteht wirklich nur daraus, ich hab da diese eine Sequenz im Kopf, wo ein Polizist in so eine Lagerhalle läuft und dann ist da irgendwie so ein Stolperdraht oder sowas und dann kann man dann schnell hinwischen, um sozusagen drüber zu steigen.
Richtig.
Und das ist sozusagen alles, was da an spielerischer Herausforderung ist. Der Rest basiert auf Entscheidungen, ist ein entscheidungsbasiertes Spiel, wobei die beteiligten spielenden Personen entweder nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden oder es muss einen Konsens geben und ein bisschen so ein Reiz versucht wird dabei reinzubringen, indem einige Spieler einen Geheimauftrag haben und versuchen, ein gewisses Ziel zu verfolgen, eine Hidden Agenda zu verfolgen, die die anderen nicht kennen. Was auf der Gamescom übrigens wahnsinnig schlecht funktioniert hat, weil die Präsentation von Sony seitens dieser Person, die das gemacht hat, also sagen wir es mal so, die Sophie und ich waren dort. Mhm. Die dritte Person war ein, ich sag mal, 12-jähriger Junge, der
einfach auch noch zu jung für dieses Spiel war.
Der etwas zu jung war und auch vielleicht nicht so ganz, er war jetzt nicht unbedingt von der ethischen Vernunft geleitet, die Entscheidungen so zu treffen, wie man sie vielleicht hätte treffen können.
Schön formuliert.
Und die Person von Sony, die war hauptsächlich von der Langeweile geleitet und hat nebenbei auf ihrem privaten Smartphone ein bisschen getextet, mit ihren Friends wahrscheinlich Mädelsabend ausgemacht oder so. Und was denn?
Ist das nicht leicht sexistisch gerade?
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich hab nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten getextet hat. Und ich fand das halt super irritierend. Ja, ja? Also das ist so das, was lustlos, ich damit sagen will.
Das war schon krass, ja.
In irgendeinem Gruppenchat, mit dem sie dann irgendwie sich ständig sich ablenkt, was dann dazu führt, dass dann irgendwie so, oh, ich muss was machen, ich wisch mal dahin.
Vielleicht auch sowas wie so ein Gruppenchat mit Mitarbeitern bei der Gamescom, so von mir, oh, jetzt habe ich hier schon wieder solche Trottel sitzen. Oh, ich hasse Gamer, die sind so scheiße.
Schön, Sophie, dass du der Mitarbeiter noch versuchst, den Arsch zu retten.
Nee, das war gerade eigentlich
so. Also ich finde, das hat ihr jetzt nicht unbedingt den Arsch gerettet, sondern die Mitarbeiter.
Nee, aber das klingt doch so, als hätte ihr irgendwie was so work-related getan.
Nee, die hat einfach über die Besucher gelästert.
Okay, gut, ich nehme es zurück.
Also sagen wir mal so, die Präsentation war allenfalls problematisch und hat deshalb auch, das hat dem Spiel tatsächlich auch einen negativen Geschmack gegeben. Im Kolloquium, dann haben wir es ja nochmal in einem etwas anderen Kontext ausprobiert und das Spiel war immer noch nicht sonderlich begeisternd. Aber da merkt man dann auch, das liegt tatsächlich am Spiel.
Ja.
Ja, vor allem am Gameplay an sich. Also es klang ja erstmal verlockend, wenn man gehört hat, dass Supermassive Games hat das, was auch hinter Until Dawn steht. Sieht man überwiegend auch an der Grafik, ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, die Spielmechanik, ich habe es auch in meinem Artikel erwähnt, ich bin bis heute nicht dahinter gestiegen, was mir das Spiel mit diesen Geheimaufträgen sagen möchte, weil man hat verschiedene Episoden, die man durchläuft mit bis zu 6 Spieler und Spielerinnen, die man haben kann, die dann zusammen Entscheidungen treffen oder eben nicht. Es gibt Möglichkeiten, die anderen zu übertrumpfen mit einem Joker, dass man sagt, ich möchte, dass meine Entscheidung jetzt durchgeht. Dann kann man einen Joker einsetzen, die wird dann getätigt für die komplette Party, sage ich mal. Und jeder hat halt immer, eine Person hat einen Geheimauftrag. Und dieser Geheimauftrag soll den Dialog oder die Episode in eine bestimmte Richtung drücken. Besser gesagt, die Person soll das tun, ohne dass sie entlarvt wird. Was das Problem daran ist, zumindest hat sich mir das so dargestellt, dass das im Endeffekt, auch wenn man einen langen Dialog hat, der vielleicht, sage ich jetzt mal, 5 Entscheidungen darstellt, der Geheimauftrag mit einer letzten Frage, wo auch immer davor gesagt wird, Achtung, jetzt geht es um den Geheimauftrag, damit alles über den Haufen geworfen werden kann. Und wenn diese Person mit Geheimauftrag auch noch einen Joker hat, muss ich weiterreden? Oder? Also ich meine, es erschließt sich.
Da ist die Hidden Agenda nicht mehr ganz so versteckt, sondern relativ offensichtlich, oder?
Richtig. Und, ja. Und je nachdem, wie man dann durch die, also wenn man seinen Geheimauftrag durchbringt oder die Gruppe ihren Willen durchbringt, gibt es halt verschiedene Punkte. Und dementsprechend kann man dann einen Sieger später küren. Was aber dieses, ich bin ein interaktiver Film, ad absurdum führt ein bisschen, weil ich möchte das ja eigentlich wegen der Erfahrung haben. Und nicht unbedingt wegen des kompetitiven Gedankens. Also man kann es kompetitiv als auch in der Gruppe kooperativ spielen. Genau, danke. Und ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ich muss aber auch sagen, dass es mir nach dem 4. Mal hatte ich wenig Lust.
Das ist 4-mal gespielt. Also 4-mal gespielt oder 4-mal hintereinander gespielt? Also
ja, 4-mal hintereinander.
Oh, krass.
Wär, also Also ja, wäre herausfordernd
gewesen. Ist die Geschichte so spannend, die da erzählt wird?
Ja, vor allem, das Ding ist, ich sitze ja dann teilweise zu Hause und wir spielen es zu zweit und ich denke dann so, ja, es ist ein bisschen witzlos, weil wenn ich keinen Geheimauftrag habe, dann weiß ich, dass der andere ihn hat.
Ja, Hidden Agenda. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem der meisten Playlink-Spiele ist, dass man die nicht, also die funktionieren nicht gut mit kleinen Nummern, also zu zweit oder zu dritt. Funktionieren die nicht so gut, also so ab 4 Leuten, ist so meine Erfahrung, machen die Spiele erst Spaß.
Würde ich auf jeden Fall zustimmen, was uns eigentlich schon fast zum nächsten Spiel bringen würde.
Warte, eine kurze Frage noch zu Hidden Agenda.
Ja.
Wie lang ist das, wenn ich das einmal durchspiele?
Kommt drauf an, wie schnell du auch antwortest. Ich würde dir so sagen, 2 bis 4 Stunden. Also ist es nicht sehr, sehr lang.
Okay. Also ich wäre schon daran interessiert, es mal durchzuspielen, einfach weil ich dieses Spielkonzept an sich mag. Wenngleich ich das Problem, was du beschreibst, auch ganz eklatant empfinde, dass man das, was eigentlich eine vorwiegend narrative, emotionale Erfahrung sein soll mit ethischen Entscheidungen, moralischen Entscheidungen, runtergebrochen wird auf eine kompetitive, spielerische Logik, sodass ich als Person, die einen Geheimauftrag hat, selbst wenn alles so funktionieren würde, wie es sollte, die Person mit dem Geheimauftrag schon mal nicht sich so entscheidet, wie sie nach ihrem Befinden eigentlich handeln würde, sondern einfach nur um Punkte zu bekommen.
Ja, ich glaube, die Prämisse der Entwickler war halt eine schier andere, also eher, dazu gab es auch ein tolles Promo-Video, wo dann 6 der Entwickler vor dem Fernseher sitzen und ihr ganzes Vorhaben oder ihre ganzen Entscheidungen immer wieder diskutieren und warum wurde sich so entschieden und so. Wenn man so eine Gruppe hat, die das sehr stark reflektiert, was denn auf dem Bildschirm alles stattfindet, dann mag das anders, also dann mag sich das Spielgefühl anders anfühlen. Das ist aber, glaube ich, nicht so der Fall immer, weil ich glaube, man muss sich da sehr dediziert wirklich hinsetzen und sagen, wir gucken jetzt irgendwie einen Film, aber es ist doch nicht so ein Film, wir dürfen uns zwischenzeitlich unterhalten. Weil das löst halt dieses, wenn ich überlege, wie das Dispositiv des Kinos oder des Spielfilms im Fernsehen auch ist, das wird damit komplett aufgelöst und nicht besonders gut aufgelockert, sodass man das Gefühl hat, ich kann jetzt hier wirklich mit Leuten da diskutieren drüber oder das ist jetzt irgendwie, wie wir das auch bei anderen Brettspielen, wie zum Beispiel bei Secret Hitler oder sowas haben, dass da wirklich immer diskutiert wird.
Ja, also das liegt ja auch einfach daran, dass die Sequenz oder die Cutscenes, nenne ich es jetzt mal, mir fehlt gerade ein anderer Begriff dafür, die laufen ja dann einfach weiter. Ne? Es gibt ja höchstens dann am Ende von so einer Sequenz oder so eine Pause, wo man dann vielleicht drüber reden kann. Aber wenn man die einzelnen Entscheidungen trifft, da geht das nicht, weil dann kann man zwar drüber diskutieren, überquatscht, aber den weiterlaufenden Film und verpasst halt dann die Hälfte.
In Konsequenz könnte man natürlich pausieren und das Ganze.
Ja, aber das Spiel bietet das ja überhaupt nicht. Also es würde ja, also es sollte schon so angelegt sein, dass das Spiel das von selber macht. Es sollte die Möglichkeit bieten und nicht, dass man das so von selber unterbrechen muss.
Ja, dieses Forcieren, dass man dann, ja. Das Spiel kommt halt in nicht so einen richtigen Fluss. Also ich habe keine Filmerfahrung, ich habe aber auch keine Spielerfahrung, richtig. Es hat von beidem etwas, aber auch nicht so.
Von beidem nicht genug.
Ja.
Also nehmen wir an, dass Hidden Agenda sozusagen in der Grundkonzeption eigentlich interessant ist, aber in der Ausführung an so ziemlich allen Ecken und Enden auf Probleme stößt und deshalb nicht wirklich empfehlenswert ist.
Klingt hart, aber ja. Fair. Also ich denke, da müsste mehr überarbeitet werden. Oder man müsste in Frage stellen, ist Playlink dafür wirklich ein Feature, was dieses narrative Gameplay gut tragen könnte oder nicht.
Ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann, wenn man eben ein paar Dinge ändert. Zum Beispiel diesen kompetitiven Gedanken rauszunehmen oder Pausen einfügen, die man halt, wenn man das möchte, dann halt eben überspringen kann, so. Aber zumindest die Möglichkeit bieten. Ich glaube, das wären schon so 2 Sachen, wodurch das ein bisschen angenehmer werden würde.
Oder auch noch eine gute Idee vielleicht, stell dir mal vor, Hidden Agenda so im Kino und dann hat so jeder
das
im Kino kann dann so abstimmen
cool,
und dann schreien überall die Leute so, nein, nein und sowas.
Ja, das stelle ich mir richtig
tatsächlich,
cool.
Das wäre eine ganz andere Erfahrung, aber eine lustige wahrscheinlich.
Da gibt es tatsächlich eine Folge, die ist am Anfang so aufgebaut von Futurama, dass man auf Knöpfe drücken kann und jeder hat ein individuelles Filmerlebnis dadurch. Ja, ich wollte es nur mal einwerfen, also ich weiß nicht, ob das...
Aber darauf wird es ja hinauslaufen dann tatsächlich, ne?
Ja, natürlich ärgert man sich, also ich weiß, ich war leider bei der Spielesession im Kolloquium jetzt nicht dabei gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich denkt, nein, warum wollte denn Sophie unbedingt den Abzug drücken? Ja. Aber, ja.
Was gibt es denn da noch so für Titel jetzt bei Playlink?
Genau, so viel hat er gesagt, glaub, bei Hidden Agenda wäre es schön, wenn man diesen Kompetitivgedanken rausgenommen hat. Das haben sich ein paar Entwickler auch gedacht und haben dann Planet of the Apes Last Frontier rausgebracht. Das ist nämlich ein kompletter interaktiver Film. Der hat auch, also es ist auch so eine branching Narrative, die auf verschiedenen moralischen Ereignissen konstituiert ist, und es geht darum, dass Affen gegen Menschen spielen. Also wie auch in den Filmen, es ist angelehnt stark an den Film. Es spielt, glaube ich, nach Survival war, glaube ich, der letzte Planet of the Apes
Film.
Ich weiß es nicht.
Es ist, man muss ihn nicht, also man kennt ja das Grundkonstrukt von Planet der Affen, ob es jetzt aus damals 70er, 80er ist oder aus den Neuverfilmungen jetzt. Und das ist tatsächlich, wie schon angekündigt, ein interaktiver Film. Man kann es mit bis zu 4 Leuten, glaube ich, nur spielen. Und man nimmt aber nicht die Partei, also die Position der Parteien ein. Also es sind jetzt nicht 2 sind Affen, 2 sind Menschen, sondern es ist immer alles zusammen. Und man kann zu viert Entscheidungen treffen, die sehr stark darauf basieren, was in den Dialogen zwischen Affen, zwischen Menschen und zwischen Affen und Menschen stattgefunden hat. Und dementsprechend kluge Entscheidungen zu treffen. Es gibt dann auch verschiedene Enden. Das spielte sich schon wesentlich flüssiger, wurde aber zu häufig von Entscheidungsmöglichkeiten unterbrochen. Also man hat sich gerade so ein bisschen reingefühlt. Am Anfang ist man in einer Höhle und sieht, wie die Affen leben und was sie für Probleme haben und so. Und man ist noch nicht mal richtig drin und hat so diese Exposition so richtig wahrgenommen. Da wird schon sofort unterbrochen, jetzt und das, die und die Person könnte das und das tun. Wie entscheidest du dich? Und du hast noch nicht mal verinnerlicht, welcher Affe jetzt gerade oder welcher Schimpanse wie jetzt gerade heißt.
Okay.
Das ist schwierig und es, wenn ich richtig informiert bin, sind es auch nicht dieselben Affen. Zum Beispiel in den Filmen ist ja der Hauptaffe, sag ich mal, der Alpha-Affe. Das ist Caesar, glaube ich. Und der kommt in den Spiel, also in dem Spiel ist er mir. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, weil das auch echt leider aus den gleichen Gründen, weil es so häufig unterbrochen wird, anstrengend ist. Und wir haben es jetzt mit 4 Leuten angefangen. Das heißt, wir müssen es jetzt mit 4 Leuten auch erstmal zu Ende spielen.
Oh. Man kann nicht währenddessen Drop-in, Drop-out sozusagen machen?
Kann man wohl schon, aber wir hatten es jetzt mit den anderen beiden angefangen. Ich will es jetzt nicht irgendwie rausreißen, indem ich es fertig spiele, weil wenn man es einmal gespielt hat in dieser Gruppenkonstellation und selbst nur überhaupt einmal gespielt hat, weiß ich nicht, ob es noch viel Sinn ergibt.
Ja.
Also man hat zwar, man kann natürlich dann sagen, ich müsste komplett gegen meine Spielrichtung, die ich am Anfang eingeschlagen habe, oder im ersten Durchlauf gegenspielen. Da müsste ich mir aber meine ganzen Entscheidungen gemerkt haben. Mhm. Und dann wird es ein bisschen, dann wird es kompetitiv, dass ich sage, ich möchte jetzt alle Enden oder sowas erspielt haben. Finde ich bei sowas, weil es ein interaktiver Film sein soll, eine Erfahrung, schwierig. Ich weiß jetzt nicht. Man kann das auch übrigens platinieren, Stefan.
Ja, oder
ich zwinkere gerade.
Hey, mach ich. Nächste Woche habe ich die Platin. Nee, also mich reizt es tatsächlich nicht, mich reizt es aus der Perspektive der moralischen Entscheidung, ja, das ist ein Aspekt, der mich sehr interessiert und womit du mich gerade so ein bisschen dafür gewonnen hast, aber Planet der Affen ist einfach etwas, womit ich mich nicht besonders gut auskenne oder intensiv beschäftigt habe, deshalb auch die anschließende Frage daran, eine Person wie ich, die jetzt mit dieser Serie einfach keine Berührungspunkte hat, ist das etwas, das mich dennoch interessieren könnte?
Ich denke, ja. Also ich bin jetzt auch kein Oberfan. Also ich würde jetzt nicht, ich bin großer Star Wars zum Beispiel Fan und Destiny und sowas. Da müsste man, glaube ich, Vorkenntnisse haben. Bei Planet der Affen bin ich nicht so drin, aber ich glaube, es ist auch aufgrund dieser moralischen Fragen und Entscheidungen, die sind, glaube ich, universell. Also da kann man auf jeden Fall, es geht dann auch darum, erschieße ich Menschen oder tue ich das nicht, weil Affen können natürlich auch reiten und Waffen benutzen und so.
Natürlich.
Benutze ich überhaupt Waffen, klaue ich Waffen etc.? Also und wie werden die dann eingesetzt? Das ist, denke ich, auch möglich, ohne dass man Planet der Affen jetzt unbedingt das Franchise unbedingt lieb gewonnen haben muss oder gut kennt.
Ja, genau, kennen muss, wäre jetzt die Frage.
Narrative Vorkenntnisse haben.
Ich denke nicht. Nö. Wie gesagt, die letzten 2 Filme habe ich auch nicht gesehen. Don't know.
Ja, dann funktioniert es ja wahrscheinlich relativ gut.
Jo. Einer der Titel, von dem wir gewiss die meisten Eindrücke haben, wäre That's You.
Genau.
That's You, was ja auch jetzt, ist es immer noch im PS Plus verfügbar?
Ja, ich glaube schon.
Also alle Leute da draußen, die uns gerade zuhören und ein PS Plus Abo haben, können That's You kostenfrei herunterladen und ausprobieren. Was ist That's You, Sophie?
Ich, oh Gott, okay, Moment. That's You ist, funktioniert ähnlich, also kann man auch mit bis zu 6 Leuten, glaube ich, spielen. Und das ist so ein so ein, es ist kein Quiz oder so, sondern auch, aber schon so ein Fragespiel. Also es gibt einen Erzähler, der irgendwie Fragen stellt, aber eher so auf die, was sich eher auf die persönlichen Beziehungen der Gruppe bezieht. Also, wer von euch liest am meisten Bücher oder irgendwie, also sowas in der Richtung, nur halt irgendwie ein bisschen spannender, ein bisschen lustiger, sodass man kann dann, also er stellt dann Fragen und dann kann man abstimmen, kann man auswählen, welchen man aus der Gruppe nimmt. Und die Leute, die irgendwie Übereinstimmung haben, bekommen dann Punkte. Und je höher die Übereinstimmung ist, also wenn jetzt drei Leute zum Beispiel eine Person ausgewählt haben, bekommen sie mehr Punkte, als wenn es nur zwei Leute ausgewählt haben. Und es gibt vier Runden, glaube ich, die bestehen immer aus verschiedenen Aspekten, also eben diese Fragen, dann kann man aber auch immer irgendwie was zeichnen, dann kann man die beste Zeichnung auswählen oder dann gibt es auch irgendwie Sequenzen, wo dann eine Person in besonderem Fokus steht, über die dann Fragen gestellt werden, also was macht diese Person in dieser Situation am ehesten und dann kann man dazwischen auswählen, also all sowas und ich finde, und ich glaube, es schließt damit ab, dass man am Ende irgendwie sich irgendwie gegenseitig, Bilder von sich irgendwie gegenseitig anmalen muss, das immer eigentlich ein netter Abschluss ist, so.
Es ist ästhetisch ausgesprochen eindrucksvoll gemacht, finde ich. Es ist eine Art von Spiel, bei der man sofort das Gefühl hat, ich will jetzt am liebsten reinspringen und mitmachen, weil alles so schön knackig ist. Es hat ja diese Rahmenerzählung von, wir machen jetzt eine Reise an unterschiedliche Orte. Die Orte sind alle ästhetisch sehr präzise gestaltet, ja, und bringen eine Atmosphäre wie beispielsweise einen schaurigen Dachboden, auf dem man irgendwie so ein, wie heißen diese Boards?
Boards.
Ouija. Ich muss immer an die Ouya denken, diese Android-Konsole, die es mal gab. also zum Kommunizieren mit Geistern. Kannst
man auch mit Geistern sprechen.
Die Ouya ist selbst ein Geist mittlerweile. Und aber auch irgendwie, hier mal machen irgendwie Zeltlager und so weiter im 70er-Jahres-Stil. Es ist alles sehr schön gemacht und macht wirklich Spaß, aber nur unter einer Bedingung, nämlich dann idealerweise, wenn man alle Teilnehmer des Spieles gut kennt.
Genau, ja.
Es ist aber auch ganz nett, weil man lernt da sehr schnell Leute kennen. Also zumindest kriegt man da ein Gefühl für Menschen oder deren Eigenschaften. Oder man kriegt selber auch ein Gefühl, wie einen andere Leute sehen. Also die Fremdwahrnehmung wird einem sehr stark bespiegelt vorgehalten.
Ja, das stimmt.
Man lernt sich selber kennen ein Stück oder zumindest, ja, wie du sagst, die Fremdwahrnehmung anderer bekommt man unmittelbar an einen herangetragen, wenn dann irgendwelche Sätze vervollständigt werden sollen, also was diese Person sagen würde oder wie Sophie sagte, was sie tun würde. Und natürlich ist auch eine Menge einfach bewusst auf so provozierte Komik angelegt, sodass man dann irgendwie ein Foto von sich macht, bei dem man eine gewisse Position einnehmen soll, ohne zu wissen, was nachher daraus wird, nämlich dass Leute dann darauf rumkritzeln und machen einen dann irgendwie zu einem Piraten oder so.
Oder einem Arzt oder so, genau.
Ja, ja. Richtig.
Und also ich hatte schöne Erfahrungen damit, weil ich es eben einerseits im Kolloquium gespielt habe, das heißt mit Freunden, und andererseits über Weihnachten aufgrund von Nils Rezension dazu auch mal mit meiner Familie ausprobieren wollte. Heißt, ich habe irgendwie meine Playstation mitgenommen in die Heimat und habe es dann da aufgebaut, weil bei uns Heiligabend eigentlich immer erstmal erstmal Abendessen besteht und danach Bescherung und dann spielen wir eigentlich immer irgendwie was. Und deswegen hatte ich das dann mal mitgebracht und es war tatsächlich eine sehr unterschiedliche Erfahrung. Ich habe vorsichtshalber, denn das hat glücklicherweise That's You als Feature, kann man einen Filter für die Fragen einstellen, damit dann nicht ganz so peinliche Fragen gestellt werden. Das habe ich mal vorsichtshalber einfach direkt eingestellt, weil ich mir schon so dachte, okay,
sehr
das
weise.
Muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinen Eltern irgendwie ausdiskutieren, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt eine Frage, ob man irgendwie gut im Bett ist oder sowas. Also das muss ich jetzt irgendwie nicht mit meinen Eltern besprechen, wenn ich ehrlich bin.
Mann, bist du Brüde.
Sorry. Ich komme aus Westfalen, was soll ich sagen? Es ist so. Hab das eben gemacht und es war schon ganz witzig. Es war eine andere Erfahrung, weil es dann natürlich auch immer so ein bisschen, dann sind Leute vielleicht ein bisschen ernster, nehmen das ein bisschen ernster und man versucht dann aber das so ein bisschen gegenzuwinken, indem man witzig ist, was bei Freunden nicht so der Fall ist, weil dann lässt man sich irgendwie auf die Stimmung ein. Bei Eltern, die brauchen, oder ältere Leute, brauchen immer ein bisschen Zeit, um da so ein bisschen reinzukommen, auch mit den technischen Geräten klarzukommen. Das war auch tatsächlich ein Problem, weil dann meine Mutter tatsächlich vor allem so ein bisschen ihre Problemchen damit hatte, weil es dann auf dem Handy nicht ging, weil der Speicherplatz zu voll war und dann all sowas. Also da musste man dann so ein bisschen, das war dann auch, da kam dann schon so eine Grundstimmung von Gereiztheit so ein bisschen auf.
Ah, das ist mal schön, so am Weihnachtsabend.
Weihnachten, typisch Weihnachten für mich zumindest, ist eigentlich immer so, also es kommt immer ganz schnell, dass dann alle so ein bisschen gereizt sind.
Schön.
Aber es ging dann tatsächlich. Und ja, ersten, also wir haben, glaube ich, 3 Runden gespielt und die ersten 2 Runden waren tatsächlich sehr gut. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und es kommen dann halt auch schnell so Running Gags auf tatsächlich. Wir hatten, einer hat irgendwann mal auf irgendein Bild eine Banane gemalt, so ohne Kontext. Und danach haben wir halt immer wieder so Bananen einfach überall drauf gemalt. Und das war halt dann tatsächlich richtig lustig dadurch. Und ja, also das war eine nette Erfahrung. Nur für mich war es, habe ich tatsächlich gemerkt, man sollte es nicht mehr als 3-mal spielen, weil irgendwann wiederholen sich die Fragen, obwohl der Katalog ja tatsächlich recht groß ist. Ich glaube, es gibt irgendwie 6 oder 7 Bereiche, in die man immer springen kann. Und innerhalb dieser Bereiche sind die Thematiken unterschiedlich. Also ich hatte zum Beispiel es gibt Klassenraum, da gibt es dann, was macht man in der Pause, wie verhält man sich im Unterricht. Also es gibt ganz verschiedene Ausrichtungen so, aber trotzdem kann es dann vorkommen, dass sich die Fragen irgendwann wiederholen und dann denkt man sich so, ja, das hatten wir doch schon mal.
Eine kurzweilige Partyspielerfahrung, ja, die es allemal sich lohnt auszuprobieren.
Genau. Immer. Man kriegt auch sehr schnell so Spielemuffel schnell vor den Fernseher, habe ich gesehen. Also ich konnte, selbst Leute, die mit Videospielen nichts am Hut haben, jetzt zum Beispiel Kollegen oder sowas aus dem Freundeskreis oder irgendwelche, super dafür motivieren, das einfach mal auszuprobieren und sie fanden es dann auch alle immer sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, es ist eben, das ist super niedrigschwellig, ne? Also wo wir ja eben schon drüber gesprochen
casual
haben.
Casual Evolution, Casual Evolution.
Jeder hat irgendwie jetzt inzwischen ein Smartphone dabei, auf dem man das auch spielen kann. Ich glaube auch nicht, dass die Gerätevoraussetzungen da besonders hoch für sind.
So nein, es ist nicht wie Pokémon Go, dass jetzt plötzlich was unter iPhone 5 ist, abgestellt wird.
Genau, so ungefähr. Und es funktioniert halt auch tatsächlich ziemlich einwandfrei so. Also es gibt da selten irgendwelche Verbindungsprobleme oder sonst was. Gerade wenn man wenn man einfach diese Hotspot-Funktion der PlayStation nutzt, dann gibt es da überhaupt gar keine Probleme.
Fun Fact und Luxusprobleme: beim iPhone 10 passiert das tatsächlich nicht, dass man die Verbindung kann.
Schön, dass das auch einfach das Neueste ist und das am meisten Probleme dann scheinbar damit hat. Das ist perfekt.
Optimierung.
Es gibt ja noch Titel wie beispielsweise Wissen ist Macht oder Quizspiele. Was gibt's noch, Nils? So mal kurz einen Überblick zu geben, was wir da jetzt noch haben oder das was noch bemerkenswert wäre.
Also das sind so diese 4, die jetzt am... Da wurde auch vor Weihnachten stark die Werbetrommel für gerührt, in Form von TV-Spots, habe ich gesehen.
Echt?
Da war überwiegend
für was jetzt?
Für Playlink allgemein.
Ach so, für Playlink.
Also es lief alles immer unter dem Dach von Playlink und da wurden, worauf ich jetzt hinaus wollte, da wurde stark gepusht, war Wissen ist Macht, That's You und Sings the Celebration. Ansonsten gibt es noch die 2 anderen Titel hinten, Agenda und Planet der Affen, was tatsächlich unter Planet of the Apes läuft. Unter Planet der Affen wird man es nicht finden. Ansonsten, es gibt noch andere, es gibt noch Frantics, glaube ich. Das ist auch so eine Art Spielesammlung. Erinnert ein bisschen an Mario Party, habe ich persönlich noch nicht gespielt. Ich habe es mir mal angeschaut auf der Promo-Seite natürlich von PlayStation und so. Sieht auch interessant aus, hat auch gute Kritiken bekommen, habe ich gesehen. Soll wohl auch super viel Spaß machen. Vielleicht das nächste Mal dann im Kolloquium. Ich schaue mal. Also die Spiele sind auch nicht besonders teuer. Sie kosten um die 20 Euro.
Okay. Und das war soweit die Playlink-Sammlung. Gibt es da noch was? Habt ihr noch irgendwie was, was wir zu diesem Playlink-Thema loswerden sollten? Etwaige Gedanken?
Nee, also ich denke, alle, die gerne mal mit Freunden oder irgendwie auch mal vielleicht so Spielemuffel dazu animieren möchten, was zu spielen, sei auf jeden Fall That's You ans Herz gelegt. Und Wissen es Macht haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Das ist ein simples Ratespielchen mit einer Art Pyramidenaufbau zum Schluss. Wer Pyramide vielleicht kennt, den. Die beiden Titel sind auf jeden Fall zu empfehlen.
Ja, vielleicht noch einmal kurz der Aspekt darauf hingewiesen, dass auch That's You nicht so viel Spaß macht, wenn man es nur zu dritt spielt. Weil dann, es geht ja auch darum, irgendwie einstimmig zu sein oder irgendwie unterschiedliche Ergebnisse zu bekommen. So. Und wenn man nur zu dritt ist, funktioniert das nicht so gut. Man ist sich entweder, zwei sind sich entweder einig oder alle sind sich uneinig. Oder also das ist da ist die Variation nicht so groß und es wird eigentlich erst spaßig, wenn man so ab 4 Personen ist. Ja. Da muss man dann ein bisschen drauf achten. Der Spielspaß ist tatsächlich ein bisschen eingeschränkt, wenn die Gruppe zu klein ist.
Aber man kann damit ein abendfüllendes Programm gestalten, auf jeden Fall. Also wenn man nichts zu tun hat und ihr habt Lust, irgendwie mit Freunden zusammenzukommen und habt 20 Euro über, kann man es empfehlen.
Und eine Playstation.
Ja, eine Playstation wäre gut. Und ein Smartphone vermutlich noch, sonst wird es auch kritisch.
Ja, kann ich da auch meinen Taschenrechner mit verbinden? Mit Solarpanel.
Wenn er eine Kamera hat? Nein.
Dann würde ich sagen, beschließen wir das Playlink-Thema an dieser Stelle. Und ich will abschließend noch darauf hinweisen, dass unter der letzten Episode, Nummer 77, Gaming Disorder, eine reichhaltige Diskussion sich befindet. Solltet ihr euch also für dieses Thema nach wie vor interessieren, dann findet ihr dort spannende Posts, unter anderem und vielen Dank für die Kommentare von Peter, Jan, Ole, Wilhelm, Strohhalm. Das klang jetzt so, als wenn es ein Name wäre, ne?
Ein bisschen, ja.
Vielen Dank für eure Kommentare. Ich hatte darüber nachgedacht, tatsächlich, oder wir hatten darüber nachgedacht, ob wir uns in diese Diskussion nochmal einklinken und sie nochmal aufgreifen. Das Problem ist nur, es sind so viele Punkte. Und es sind so viele Punkte, dass wir damit eigentlich eine eigene Episode füllen könnten. Wir werden uns mal überlegen, wie wir das mit den Hörerkommentaren vielleicht handhaben können, ob wir dazu irgendwie separate Folgen machen oder irgendwie sowas. An dieser Stelle sei lediglich darauf verwiesen, dass es diese Diskussion gibt, dass wir sie sehr wohl wahrnehmen und uns ganz herzlich bedanken für alle Kommentare, die wir bekommen. Und damit war es das auch schon. Ne? Wir sind eigentlich durch.
Ich glaube auch, ja.
Jo, da muss ich mir eine Abmoderation machen. Muss gerade mal wieder die Datei aufrufen. Liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr tun auf pixeldiskurs.de, ohne euch anzumelden. Oder per Mail an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem könnt ihr natürlich immer auf Facebook und auf Twitter gehen und dort mit uns kommunizieren. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet und uns unbedingt Geld geben möchtet, dann wollen wir natürlich euch dabei nicht im Wege stehen. Ihr findet einen Spenden-Button auf pixeldiskurs.de unten rechts. Da könnt ihr wahlweise direkt über PayPal eine Spende absenden oder euch einen PayPal-Account dann anlegen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.